Hallo und herzlich willkommen zu den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und bei mir ist heute der Fred und der Udo. Hallo und schönen guten Morgen.
Guten Morgen, ihr zwei.
Ebenfalls einen guten Morgen euch beiden.
Wir haben uns heute hier versammelt, weil der Fred uns zusammengeführt hat mit einer ganz speziellen und ganz besonderen Filmauswahl. Und zwar, ihr habt ja alle den Titel gelesen. Ich werde sehr wahrscheinlich den deutschen Titel verwendet haben werden. Ist das richtig?
Ja.
wir sprechen heute über Eternal Sunshine of the Spotless Mind oder eben halt auch über Vergissmeinnicht. Und ja, wir befinden uns heute hier, zumindest was Udo mich betrifft, hier in Düsseldorf, während wir dieses Gespräch aufnehmen. Und es gab sehr, sehr, sehr viele Hürden, um diesen Film überhaupt besprechen zu können und überhaupt schauen zu können. Es war sehr, sehr, sehr abenteuerlich und aufregend. Genau, ich hatte mir den Film damals auf DVD gekauft, weil der nicht verfügbar war. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Also wir wollten den im Stream schauen und das ging halt einfach nicht. Und dann habe ich mir eine ganz alte, abgegriffene DVD bestellt. Und ja, jetzt habe ich die mit nach Düsseldorf genommen, weil ich die zusammen mit dem Udo schauen wollte. Und in meinem Hotelzimmer gab es auch sogar einen DVD-Player mit einem Fernseher. Aber das dazugehörige Kabel war kaputt oder falsch. Und auf jeden Fall ging es nicht. Und dann haben wir versucht, den über einen großen Streaming-Anbieter dann zu schauen, weil der just tatsächlich verfügbar ist.
Genau.
Und sogar auch in einer kostenlosen Variante. Und da gab es allerdings ein Problem. Der war nämlich verzögert. Die Tonspur war verzögert, sowohl in der deutschen als auch in der englischen Version. Und dann kam der Udo auf die tolle Idee, Moment mal, der Film ist ja zweimal drin, da gibt es noch die Kaufversion. Also habe ich die Kaufversion genommen und siehe da, da war die Tonspur nicht verschoben. Und so konnten wir uns dann den Film anschauen.
Scheiße.
Genau. Genau. Und als ich dann heute zum Gespräch zum Udo wollte, ich musste ein Stück mit dem Fahrrad eigentlich nur fahren. Das ist eigentlich überhaupt nicht kompliziert. Das war es dann aber doch, weil diese App ganz furchtbar war. Und am Ende bin ich hier eine halbe Stunde durch Düsseldorf rumgetingelt, laufenderweise im Regen, um dieses Gespräch aufzunehmen. Und dachte mir so, was für ein wundervoller Start für einen sehr besonderen, speziellen Film. So, also das war eine sehr, sehr, sehr lange Anmoderation. Schön, dass ihr alle da seid und ich hoffe, euch geht's gut.
Geht es. Ja. Es ist Wahnsinn, wie weit der Weg zu diesem Film war. Wirklich, ich musste sehr viel schmunzeln, sehr viel lachen und eins ist schon mal sicher, diesen Film werde ich wirklich nicht vergessen, alleine wegen dieser Hintergrundgeschichte, denn es war zu geil, mit DVD-Player anschmeißen und auf dem Fernseher aber nichts zu sehen, dann die Möhre anschmeißen, den Computer und da war dann dieser unglaublich krasse Tonverzögerungs Tonverzögerungsproblem und also es ging vom Hölzchen aufs Stöckchen und ich musste sehr schmunzeln.
Geil. Ganz viele Hürden, um den Film zu schauen und zu besprechen.
Mhm. Wie hast du den denn geguckt, Fred?
Ganz gemütlich auf der aus England bestellten Blu-ray. Ganz ohne Tonversatz, außer an den Stellen, wo es auch so sein soll. Und super Bildqualität auf jeden Fall.
Sehr
auch
schön.
Ja. War das die Arrow? Kann das sein?
Arrow ist auf dem Rücken ganz oben so ein riesengroßes Logo, dieses A-Logo, entweder in schwarz oder rot. Ja.
Genau, habe ich auch schon mal gesehen, sehe ich ja aber überhaupt nicht.
Okay.
Nee, dann ist das auch keine Arrow. Ich finde den deutschen Titel richtig doof. Das möchte ich mal herausstellen.
Schön, dass du es gleich sagst, weil das ist mein erster Punkt. Ich finde ihn auch. Also ich hab den Film ja vorgeschlagen, genau wie damals Schräger als Fiktion, weil das Filme sind beide, wo ich mich immer gewundert habe, dass viele Leute den nicht gesehen haben. Genau wie ihr Eternal Sunshine of a Spotless Mind nicht. Wobei ich bei dem Film das noch ärgerlicher finde, dass der scheinbar, also manche kenne ich mal, dass es überhaupt existiert und viele haben schon mal von ihm gehört, aber ihn nicht gesehen. Ich finde es halt sehr schade und ich muss sagen, ich behaupte, zwei Punkte sind daran schuld und der eine ist der deutsche Titel.
Absolut. Das sehe ich ganz genauso. Dieser deutsche Titel schreckt richtig ab. Man denkt da, man hat was, also mir ging es so, ich hatte was völlig anderes im Kopf, als ich diesen Titel gelesen, / gehört habe. Ich hatte dann ein ganz, ganz seltsames Gefühl bei diesem Titel. Und der Originaltitel ist so viel schöner, so viel passender, so viel besser und so viel interessanter. Also da hat hier irgendwer richtig großen Murks gebaut, würde ich behaupten.
Da habe ich eine andere Frage. Wenn sich der Verleiher hier in Deutschland entschieden hat, einen deutschen Titel zu wählen, wie hätte man das denn tatsächlich übersetzen können?
Ich weiß gar nicht, ob man das, man kann das so nicht übersetzen. Man könnte jetzt zum Beispiel gucken, das ist ja eine Zeile aus, das ist ja eine Zitatzeile. Man könnte sich jetzt erstmal das Originalzitat angucken, wie das übersetzt wurde. Das habe ich jetzt nicht getan. Vielleicht steckt da was Gutes drin, aber egal wie, Hauptsache ein interessanter Titel. Vergiss meinen nicht, ich habe da sowas, ich weiß nicht warum, ich habe da sowas Altdeutsches im Kopf, wenn ich diese Worte lese oder höre. Und muss da irgendwie an alte Gedichte denken oder auch eben an alte Zitate denken, und irgendwie schwingt für mich überhaupt nichts mit, was dieser Film transportiert. Also das passt für mich überhaupt einfach nicht zusammen. Ja.
Geht mir auch so. Ich denke eher an ganz krassen Kitsch, platten Liebeskitsch, wenn ich den Titel so höre, auch in dem Zusammenhang. Ja. Gute Frage, wie ein deutscher Titel sein kann, aber eben poetischer und nicht so flach.
Ja, und nicht so altbacken vor allem, weil hier ist ja auch sogar ein Science-Fiction-Thema in dem Film mit drin. Und also dieser Titel sagt mir das genaue Gegenteil. Der Titel sagt mir, oh, das könnte auch in den 50ern spielen oder sowas, ne? Ja. Und also das schließt quasi fast dieses Science-Fiction-Thema für mich sogar aus. Ich war vollkommen überrascht. Ich bin halt in diesem Film wirklich rein, ohne eine Synopsis gelesen zu haben, ohne wirklich von der Prämisse irgendwas zu wissen. Und es hat mich vollkommen überrascht, denn dieser deutsche Titel sagte mir eine ganz andere Richtung. Ja. Ich war dann sehr positiv überrascht. Zum Glück, aber ja.
Schön.
Aber ich finde es jetzt schwierig, einen besseren Titel aus dem Hut zu zaubern. Da müsste man wirklich mal in Ruhe ein bisschen brainstormen und überlegen.
Ja. Okay, aber ich habe da gleich mal eine Anschlussfrage dazu, Fred, weil du hast ja den Film ausgesucht. Wie bist du denn überhaupt auf den Film dann gekommen? Also wie war denn deine erste Berührung mit dem Film?
Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß nur, es ist lange her. Ich habe auch versucht, mich zu erinnern, wann das gewesen sein könnte. Es muss mindestens 10 Jahre her sein. Es könnte aber auch relativ kurz nach Veröffentlichung gewesen sein. Also, dass ich in der Bibliothek geschaut habe. So Mitte Nuller Jahre, 2005, 6, 7, 8. Da bin ich mir sicher, mindestens 2-mal schon gesehen gehabt. Aber wie gesagt, selbst das letzte Mal ist ewig her. Und es gibt 2 Möglichkeiten. Zum einen mag ich Jim Carrey. Einfach, ich mag den einfach. Und der war damals ja sehr präsent, vor diesem Film auch vor allem. Und eher als Quatschkopf. Und ich mag Charlie Kaufman, den Drehbuchautor. Und ich denke, über eins von beiden bin ich rangekommen, dass ich dann dachte, wahrscheinlich aber eher mit Jim Carrey damals. Ich glaube, Charlie Kaufman habe ich erst, nee, den habe ich auch in der Zeit entdeckt, dass ich Human Nature und sowas und Bean John Malkovich geschaut habe. Aber es verschwimmt alles. Es ist einfach zu lange her. Und das Einzige, was ich mir gemerkt habe, dass ich eben auch geflasht war, das nicht erwartet hatte von dem Titel und wegen Jim Carrey halt, dachte, das ist ein Film, den könnten ruhig mehr Menschen gesehen haben. Und bei dem besonders, weil der auf viele Hinsicht, glaube ich, recht gut und gelungen und interessant ist.
Okay, das werden wir wohl jetzt im Gespräch rausfinden. Wie Udo und ich den Film kennengelernt haben, ist ja jetzt wohl damit ja auch klar. Also das war unsere Erstsichtung gerade eben. Und ich kann mich tatsächlich auch entsinnen, als wir noch über Bean John Malkovich gesprochen haben, da hattest du auch schon gesagt, dass du gerne auch über diesen Film gesprochen hättest. Und der schon sehr lange eigentlich, seit diesem Podcast eigentlich gibt, mehr oder weniger schon eigentlich auf der Pfanne ist. Und
ja, ich habe ihn, wie gesagt, auch schon bestimmt 10 Jahre nicht gesehen. Und für mich ist der Podcast auch ja immer ein guter Anlass, überhaupt bestimmte Filme zu schauen, zumal der nicht verfügbar war online. Und in Videotheken geht man irgendwie nicht. Und ich bin kein DVD-Käufer für private Zwecke. Aber für den Podcast tue ich natürlich alles.
Sehr gut. Vorbildlich.
Sehr gut. Dann würde ich einfach mal sagen, lasst uns einfach fix die Hard Facts durchsprechen, damit wir dann in unser Gespräch einsteigen können. Und zwar, wir haben es schon gesagt, vergiss mal nicht, ist der Titel, Original Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Das Ganze ist eine US-amerikanische Produktion und ist 2004 erschienen. Das heißt also, der feiert dieses Jahr tatsächlich sein 20-Jähriges. Und ich hatte es letztens auch mit Urlaub schon drüber gesprochen. Ich habe den Film gefühlt wirklich seit 20 Jahren auf meiner Watchliste. Also als der damals rauskam, hatte ich das irgendwie auf dem Schirm. Ach, das ist interessant, das ist spannend. Und irgendwie... Er ist dann wieder in Vergessenheit geraten. Wahrscheinlich sorgt wahrscheinlich auch wirklich echt dieser Titel dafür, dass man sagt, ja, ja, gucke ich mir später an. Genau, der hat eine FSK ab 12 und dann sind wir schon mitten im Stab, wer das so alles hinter der Kamera stand. Das ist eine sehr illustre Runde, hier kommen ein paar Leute wieder zusammen, die sich schon kennen, nämlich Michael Gondry, hat mir ja schon gesagt, der Regisseur, der hatte was zugesteckt bekommen von einem Kollegen, nämlich was wäre, wenn man einen Teil der Erinnerung auslöschen könnte, und mit diesem Gedankenexperiment hat er sich gesagt, Mensch, für die Idee müssen wir uns den Charlie Kaufman ranholen und schreibt doch mal ein Drehbuch dazu. Der gute Michael Gondry, der hat eine Menge von Filmen gemacht, die unterschiedliche gar nicht sein können. Unter anderem The Green Hornet. Ich weiß nicht, habt ihr den mal gesehen?
Nope.
Nee.
Tatsächlich sehr unterhaltsam, sehr witzig. Mag man kaum glauben. Ich hatte sehr viel Spaß damals mit dem Film. Spielt ja auch Christoph Waltz als Chudnovsky als Bösewicht. Sehr coole Nummer. Dann Be Kind Rewind hat er gemacht mit Jack Black. The Science of Sleep hat er gemacht. Und dann hat er gemacht Tokyo. Und was haben wir hier noch? Mood Indigo. Genau. Die letzten habe ich alle gar nicht gesehen. Was habt denn ihr noch so von Michael Gondry gesehen, was jetzt für euch erwähnenswert wäre?
Basti, ich habe da reingeguckt. Heißt der wirklich Michael oder heißt der Michael?
Michel Gondry.
Letterboxd sagte mir, bevor ich jetzt hier diesen Film für den Podcast gesehen habe, ich habe genau 0% der Filme gesehen, die dieser Mann gemacht hat.
Ja.
Ich habe das auch nochmal verifiziert. Jetzt mit diesem bin ich bei 2%. Ich habe nichts gesehen, was der getan hat. Gar nichts. Nichts.
Ich wollte einfach nur sagen, jetzt bei der Schreibweise, ich habe das jetzt richtig die ganze Zeit auch auch im Vorgespräch immer von Michael Gondry gesprochen und in diversen, ich habe zwei Zusammenfassungen, habe ich YouTube-Essays, die sprechen immer alle von Michael Gondry, deswegen habe ich das auch übernommen, das aber es macht natürlich schon Sinn, Michel Gondry, okay. Also macht natürlich absolut Sinn. Aber die meisten haben das tatsächlich alles Englisch ausgesprochen und deswegen habe ich das übernommen. Aber habt ihr natürlich vollkommen recht. Ja, das stimmt.
Ich habe es auch immer Englisch ausgesprochen und dachte, es wäre so bis... ich habe auf der DVD so ein bisschen da rumgeschaut, was noch so drauf ist. Und der Michel Gondry spricht wirklich einen ganz krassen französischen Akzent. Und es war wohl für ihn, also bei dem Film, aber auch bei anderen Filmen, wohl richtig schwierig, überhaupt verstanden zu werden.
Oh, krass. Ja.
Da gab es wohl diverse Kommunikationsprobleme.
Der gute Mann ist Franzose und hat da vor allem irgendwie auch Werbefilme gemacht und Musikvideos gedreht und solche Sachen. Genau, richtig.
Ja, genau, für Björk und Rolling Stones und dann hat der auch diesen Werbespot gemacht, wo er dieses Bullet-Time-Sequenz mit eingebaut hat, die dann später die Wachowski-Geschwister dann übernommen haben für Matrix.
Nice.
Er hat's erfunden. Nicht schlecht.
Da kommt das sozusagen her, genau.
Visual, also bei dem Making-of sprechen sie die ganze Zeit von einem Visual Genius bei Michel Gondry. Ich konnte es gar nicht so zuordnen, weil zum Beispiel Filme jetzt Abgedreht, den ich eigentlich sehr mag, also da finde ich den deutschen Titel auch ganz okay, Be Kind Rewind, deutscher Titel Abgedreht, finde ich, passt.
Ja.
Das war ein ganz netter Film, aber trotzdem wieder ganz anders als jetzt, vergiss mal nicht, Eternal Sunshine. Mm. Und Human Nature habe ich von ihm gesehen, ist auch nach einem Charlie Kaufman-Skript.
Ja, also ist eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit, die scheint da wirklich eine gute Chemie zu haben. Darüber werden wir auch noch sprechen. Dann hatte ich ja schon gesagt, geschrieben hat es Charlie Kaufman, und der hatte natürlich noch ein paar Unterstützer. In dem Fall der Michael Gondry hat mitgemacht, Pierre Bismuth hat auch noch mitgeschrieben. Dann müssen wir mal über Jenny McCarthy und Blythe Cappello sprechen. Die beiden haben nämlich das Casting gemacht, denn das finde ich für diesen Film dann doch recht interessant. Ursprünglich sollte ja eigentlich für die Rolle von dem Joel? Mhm. Genau.
Joel.
Jolie. Und sie, also sie sagt immer Joel oder Jolie zu ihm. Ja.
Genau.
Das sollte eigentlich Nicolas Cage spielen, also ist angedacht gewesen. Der hat aber abgelehnt, und deswegen hat man dann jetzt Jim Carrey gefragt. Ja, wir sprechen wir dann noch gleich nochmal drüber, aber ich finde es insgesamt schon sehr spannend, wie die sich hier entschieden haben. Das Ganze wurde geschnitten von Valdez Oscardottir. Das ist, wenn ich das richtig sehe, eine isländische Cutterin oder in dem Fall Editorin, die auch einen ganz kurzen Gastauftritt im Film hat, nämlich wenn man nämlich bei dem Doktor ist und da sieht man eine Person mit so einem deformierten Gesicht, dann ist sie das.
Ja.
Genau. Kamera ist mir tatsächlich wirklich super unbekannt gewesen, die Alan Kuras. Ich weiß nicht, ob ihr ein paar Filme von denen gesehen habt. Die hatte den Blow gedreht mit Johnny Depp.
Den habe ich gesehen.
Und den habe ich gesehen.
Coffee and Cigarettes von Jim Jarmusch hat sie auf jeden Fall gemacht.
Habe ich auch gesehen.
Genau. Ja. Und dann hatte sie von Spike Lee He Got Game gemacht, der mit Denzel Washington. Und noch den anderen Spike Lee, den David Byrne American Utopia.
Und den Summer of Sam Spike Lee hat sie auch gemacht.
Genau, das stimmt. Das Sam, genau. Mhm. Da werde ich mich tatsächlich nochmal in diese ganze Arbeit von ihr reinfuchsen müssen. Da sprechen wir aber nachher nochmal speziell über den Kamerastil selber. Mhm. Dann haben wir hier ganz viel Art Direction. Hin-Yu Kim, Scott P. Murphy und David Stein, die haben hier Art Direction gemacht. Finde ich in dem Fall auch besonders erwähnenswert, weil die haben ja echt eine brutale Arbeit machen müssen. Und ich hatte auch schon zu Udo gesagt, also gerade was hier auch Script Continuity betrifft, da ist hier wirklich sehr, sehr, sehr krasse Arbeit geleistet worden. Also ganz spannend. Mir würde jetzt spontan eigentlich gar nichts mehr einfallen, wen man jetzt hier noch erwähnen müsste von der Crew. Oder fällt euch jetzt noch irgendjemand ein, der jetzt fürs Gespräch zumindest wichtig wäre? Musik vielleicht noch?
Ich wollte gerade sagen, Musik fehlt noch. Der hat auch was Spannendes gemacht. Ich habe es jetzt gar nicht geöffnet. Der war damals, glaube ich, noch relativ unbekannt und hatte dann jetzt auch irgendeinen größeren Film gemacht. Wo ist er denn?
John Bryan.
John Bryan, genau.
Na, Lady Bird hat er ja gemacht.
Ach so, genau.
Punch Drunk Love.
Ach genau, Punch Drunk Love.
Magnolia.
Genau, und Lady Bird. Oder ach, Magnolia, genau. Der hat also viel mit Dings da, Thomas Anderson, zusammengearbeitet.
Paul Thomas Anderson, genau.
Ja, und ansonsten auch so viele kleine Sachen.
Christopher Robin, The Breakup, da kommt so einiges zusammen, ja. Aber der hat sich tatsächlich schon verdient gemacht und Lady Bird von Greta Gerwig ja auch doch sehr einflussreich. Gibt es noch irgendwas von euch, noch Ergänzungen zur Crew irgendwie?
Nee.
Nö. Nö.
Nee. Nee. Gut, Fred, dann würde ich dich bitten, wer hat denn da eigentlich alles mitgespielt?
Also, nicht Nicolas Cage, sondern Jim Carrey. Zu dem muss man ja eigentlich relativ wenig sagen. Bekannt geworden eher durch Gesichtsfasching à la Ace Ventura, was natürlich stark geschmacksabhängig ist, aber ich bewundere ihn trotzdem für seine outstanding Artistik, die er da prinzipiell in den lustigeren Filmen von sich gibt. Und dann mit, habt ihr Der Mondmann gesehen?
Nö.
Der ist auch äußerst empfehlenswert. Da geht es eine Biografie über diesen bekannten, also über Andy Kaufman, was ein Comedian war, von dem ich vorher jetzt auch nicht so viel mitgekriegt habe, der auch eine wichtige Rolle in der amerikanischen TV- und Comedy-Kultur, glaube ich, gespielt hat. Habe ich wieder den Inhalt vergessen. Aber es war ein sehr, sehr interessanter Film, wo Jim Carrey mal sinnvoll Gesichtsfasching macht und nicht nur aus Selbstzweck und Unterhaltungszweck heraus. Und kennt man ihn aus zig Filmen. Batman, erinnere ich mich gerade noch, war ganz spannend.
Den Truman Show.
Genau, das sind die drei ernsthaften Filme, also den wir heute besprechen, Andy Kaufman und The Truman Show, wo er damals zum Höhepunkt seiner Karriere mal nicht nur lustig war. Oder
ja, obwohl, da gab es ja noch diesen 23, habe ich da noch im Kopf, der ist ja auch
Joel
so.
Von Joel Schumacher.
Ja, oh, genau, ja, richtig. Oh Gott, den habe ich schon wieder komplett vergessen gehabt.
Ja, und natürlich Cable Guy, hallo. Nein, schon gut.
Ja, ja, ein ernsthaftes Drama.
Ja, ernsthaftes Drama, wo der auch mal richtig aufspielen kann von Ben Stiller, nicht zu vergessen. Ja.
Ah, ja.
Aber witzig ist ja eigentlich, dass das Gespräch, was er dann hatte mit dem Regisseur, als es zum Vorsprechen kam, hatte er da gerade so eine depressive Phase und war am Boden zerstört. Und der Regisseur hat gesagt, Mann, du hast eine tolle Ausstrahlung, bitte behalt das bei, das ist ganz fantastisch. Ja.
Schön, wie depressiv du bist. Bitte werd nicht gesund. Ja, das ist schon... Krass.
Obwohl ich mir hier Nick Cage auch ganz hervorragend hätte vorstellen können, möchte ich noch so einwerfen. Das hätte auch gepasst.
Ja, das wäre eine meiner Fragen gewesen. Wir haben jetzt noch nicht viel über den Inhalt gesprochen, aber gäbe es Schauspieler, die das hätten machen können? Mhm. Also in Brad Pitt, also so unprätentiös als die Liebesszenen und dann aber auch das Baby zum Beispiel, dass man dem das abnimmt. Wie viele Schauspieler hätte es gegeben? Dem man das.
Tatsächlich, Cage kann ich mir da sehr gut vorstellen. Ja. Aber ansonsten wird das dann schon enger.
Es wird eng, genau. Dann als zweite Hauptrolle ist Kate Winslet zu sehen, die natürlich alle aus die Titanic kennen. Und ach siehste, Avatar, Way of Water sehe ich gerade auch noch. Und ja, natürlich auch in vielen Filmen mitgemachte Blackbird zum Beispiel.
Gott des Gemetzels,
Steve Jobs Verfilmung. Ich kenne lustigerweise nur so Filme wie Divergent und von der sehr großen Liste 70 Filme hat sie in ihren wenigen Lenzen, die sie bisher zählt, schon gedreht. Heavenly Creatures war auch ein wunderbarer
Heavenly
Film.
Heavenly Creatures, Peter Jackson, genau.
Peter Jackson, genau.
Ja, oder noch an der Seite von Johnny Depp hier mit Finding Neverland, sowas.
Ach ja, genau.
Ja. Contagion von Soderbergh.
Ja, genau.
Die ganz cool. Also ich sehe die wirklich sehr, sehr gerne. Und
ja.
Und der Vorleser, war das nicht noch?
Den habe ich gar nicht gesehen. Spannend ist hier, dass die beiden quasi jeweils diametral gegenübergestellt besetzt wurden, dass Kate Winslet eigentlich eine Rolle spielt, die hätte, oder also ihr Charakter ein typischer Jim Carrey-Charakter hätte sein können, so wild, ungebändigt, distanzlos, ungebändigt und Jim Carrey spielt einen sehr zurückgenommenen, eher introvertierten Menschen, was man Kate Winslet eher so aus dem Övre kennen würde, wenn ich das richtig sehe, von Kate Winslet. Mhm. Ja. Mhm.
Ist mir tatsächlich auch aufgefallen, ja.
Ja.
Ja, dann Mark Ruffalo. Ich mache eine Pause.
Ja, Mark Ruffalo, das war ein Ding. Der Basti und ich, wir hatten einen Vollaussetzer, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Wir haben vor diesem Film gesessen und ich habe diesen Mann gesehen in diesem Film und sagte sowas wie, Mensch, der sieht total aus wie Mark Ruffalo, aber ich glaube, der ist es nicht. Der erinnert mich auch noch an irgendwen anders. Ich muss das noch rauskriegen und ich habe den ganzen verdammten Film gerätselt und auch mit dem Basti gemeinsam und kam auf diesen und kam auf jenen und kam auf welchen und nach dem Film gucke ich nach und dann ist das verdammt nochmal wirklich Mark Ruffalo und ich war mir nicht sicher. Ich war mir so unsicher damit. Trotzdem dachte ich die ganze Zeit, boah, der erinnert mich wirklich an Mark Ruffalo. Tut er? Und dann war es. Unglaublich, unglaublich. Aber ich mag den Mann. Ich mag den richtig gern. Ich habe ihn nur anscheinend nicht oft genug in jüngeren Jahren gesehen, sondern sehe ihn eigentlich eher so gerade in den letzten 10 Jahren sehr verstärkt.
Aber das ist total verrückt, weil wir haben ja schon über Collateral gesprochen, der aus dem gleichen Jahr ist.
Mhm.
Und da sieht er komplett anders aus. Also Maske ist hier wirklich King.
Ja, ja, stimmt.
Der sieht ja wirklich relativ ziemlich jung und wir passen so nötig aus. Und wir haben Poor Things, hat Basti ja auch schon gesehen. Ich habe den ja auch im Kino gesehen. Wir haben ihn ja quasi gerade erst im Kino betrachtet.
Mhm.
Ja, aber ja, schon etwas älter und beleibter.
Ja, der Mann ist halt super umtriebig, total viele gute Projekte, auch wenn man sich so durchguckt, ne, irgendwie von Collateral über Zodiac, über Spotlight und ne, Poor Things habt ihr erwähnt. Und,
ja.
Oder auch sowas Musikalisches.
Dann die Marvel-Filme.
Begin Again von John Carney oder sowas. Also, oder Dark Waters, hier das Drama, solche Sachen. Also der ist unglaublich umtriebig, aber ich habe den Eindruck, der hat auch gerade jetzt in den letzten Jahren nochmal unglaublich gewonnen bei seiner Rollenauswahl. Also der hatte da schon immer ein gutes Händchen, aber der macht halt auch aktuell einfach wieder wahnsinnig interessante Projekte. Jetzt dieses Jahr kommt er noch in Mickey 17, den neuen Film von Bong Joon-ho, da ist er mit drin. Also der macht einfach spannendes Zeug. Ich sehe den echt gerne.
Ja, geht mir auch so. Der ist wandlungsfähig und einfach trägt das, hat eine gute Präsenz, ohne zu allen anderen die wegzunehmen. Ja, Tom Wilkinson. Man könnte ihn schon gesehen haben, weil er immerhin schon in 130 Filmen mitgespielt hat. Ich habe das Gefühl, dass ich ihn schon wahnsinnig oft gesehen habe. Und da jetzt aus der großen Liste ein paar rauszupicken, ist gar nicht so einfach. Ich sage mal, Grand Budapest Hotel, Mission Impossible, Ghost Protocol, Valkyrie, Rock'n'Roller von Dingsda-Wumsda Guy Ritchie, Michael Clayton, Batman Begins, und so geht das bis in die 80er, denke ich. Shakespeare in Love, oh, ist das lange, dass ich den gesehen habe. Rush Hour, oh, den mochte ich auch damals sehr. Ja, und
der Geist und die Dunkelheit, übrigens ein
was? Sehr... Oh, ich liebe ihn. Wo, da hat er auch mitgespielt.
Da hat er auch mitgespielt, genau.
Im Lone Ranger hat er auch mitgespielt.
Ghost in the Darkness, tatsächlich. Ja, also
Gore Verbinski, ja.
Auch, und letztes Jahr gestorben, sehe ich gerade. Das hatte ich schon ganz vergessen. Also, der gute Mann ist 74 Jahre alt geworden, 75 Jahre. Und die ersten Credits gehen noch in die 70er zurück. Wo er mit irgendwelchen TV-Serien dabei war. Ja, auch jemand, den ich eigentlich immer sehr gern gesehen habe.
Das stimmt.
Vielleicht der Mark Ruffalo seiner Zeit, auch wandlungsfähig und irgendwie immer Sympathieträger und trotzdem öfter auch mal in genauso zwiespältigen Rollen. Ja, Tom Wilkinson. Dann muss ich mal schauen.
Der ganz unbekannte Elijah Wood wäre noch da.
Ich bin irgendwie schon, haben meine Tabs übersprungen. Ich wäre jetzt schon bei David Cross gewesen. Elijah Wood natürlich, der, nachdem er sich mit Herr der Ringe und dem Frodo Beutlin da quasi das Pech hatte, glaube ich, sehr festgelegt zu sein, so ähnlich wie hier der Harry Potter Darsteller, hat er sich auch ähnlich wie, ich komme gerade nicht auf den Namen, der Harry Potter Darsteller dann auf ganz gegensätzliche Sachen gestürzt. Also Elijah Wood wäre in Sin City zum Beispiel grandios.
Ja,
und eine ähnlich ekelhafte Rolle, wenn auch nicht so vordergründig ekelhaft, spielt er hier auch. Ganz schön creepy. Und David Cross ist mir noch ein Begriff von der Serie Arrested Development. Ich weiß nicht, ob die gesehen habt. Ansonsten hat er mehr so Synchronisierungszeug gemacht und so ganz kleine Sachen. Arrested Development, durchaus eine sehenswerte, interessante Serie. Das sind alle, die ich mir erstmal rausgesucht habe.
Kirsten Dunst.
Ah, Mann, ich hab's verdammt da ist sie doch. Hab sie gerade übersehen. Kirsten Dunst, natürlich.
Wie kann man denn bitte Kirsten Dunst übersehen? Das ist ja wohl eine Frechheit.
Ich habe den Tab übersehen. Sie ist natürlich geöffnet hier als und Kirsten Dunst wird für mich wahrscheinlich ähnlich wie Elijah Wood Frodo ist sie für mich der Love Interest von Spider-Man.
So krass.
Und ganz, das tut mir auch leid für sie, aber tatsächlich ist sie da zum ersten Mal in mein, so richtig bewusst in meinen Kopf gestiegen, wobei natürlich Interview mit einem Vampir, ich sie da viel eher gesehen hatte.
Das stimmt.
Oder in Jumanji, auch zwei Filme, die ich sehr mochte, aber da habe ich es überhaupt nicht vor dem Kopf. Oder Wreck the Dog habe ich natürlich auch vorher gesehen und auch vorher gemocht.
Ich verbinde sie total, weil ich sie da zum ersten Mal gesehen habe mit The Virgin Suicides. Also ne, hier Sofia Coppola irgendwie. Den habe ich damals gesehen, als der rauskam, irgendwie 99 oder 2000. Und also irgendwie verbinde ich bei ihr immer diesen Film und sie, das ist für mich so eins.
Also ich finde ja eigentlich, dass so der Film von ihr eigentlich Melancholia von Lars von Trier ist. Der ist, also dicke Empfehlung auch für euch da draußen. Es ist auf jeden Fall ein ganz fantastischer Film und sie ist brillant. Und das ist so für mich so die große Rolle, wie ich finde. Also da ist Spider-Man oder irgend sowas komplett in den Hintergrund gerückt.
Spider-Man ist ja auch nur eine aufgeblasen große Rolle. Sie ist ja da wirklich, ist einfach nur, weil es so ein großer Film war und sie da so prominent durch die Medien gejagt wurde. Eigentlich sind die anderen Filme, ja, Melancholia, was auch ewig, als ich ihn gesehen habe.
Ja, ich dachte schon, eine von den.
Dachte schon, ihr wichtigster Film sei The Crow Salvation. Den werde ich mal nachholen. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass sie da auch mitgemacht hat. Witzig. Kommt auf die Watchlist. Zack.
Ja, und sie teilt ja das die gleiche Vergangenheit wie Kurt Russell, nämlich eine ehemalige Kinderdarstellerin gewesen zu sein, die dann aber auch in späteren Jahren auch noch eine erfolgreiche Filmkarriere eben halt hatte. Das hört man ja dann doch häufiger, dass dann viele Kinderdarsteller oder Jugenddarsteller dann abgerutscht sind oder es eben halt nicht weiter geschafft haben oder es da kein Interesse gab. Gleiches gilt auch für Christian Bale, das sind so die Ausnahmen, die großen. Aber wenn man zum Beispiel an jemanden wie Edward Furlong zum Beispiel denkt, da ist zum Beispiel doch einiges schiefgelaufen.
Der von Anakin Skywalker, wie heißt der? Der, also in Star Wars da ganz groß gehypt war. Der kleine Junge.
Ach so, ja, ich komme gerade nicht auf den Namen. Nee. Tut mir leid.
Hängt auch gerade bei mir.
Ja, das so viel zum Cast, glaube ich. Also, es sind noch so ein paar andere Gesichter dabei, die man auch irgendwie schon mal irgendwo gesehen hat, eins, zwei, aber insgesamt schon bis dahin richtig großartig besetzt mit Namen, großen Namen.
Dann schreiten wir jetzt mal zur Handlung, damit man auch irgendwie mal ein bisschen greifen kann, worum es denn überhaupt in diesem Film geht, würde ich sagen. Ja. Und zwar Joel, ich muss ja noch sagen, wo ich es her habe. Movie Pilot sponsert uns hier die Inhaltsangabe. So, Joel leidet unter Liebeskummer, nachdem ihn seine große Liebe Clementine verlassen hat. Clementine scheint es ganz anders zu gehen, denn sie scheint ihn bereits völlig vergessen zu haben. Joel erfährt, dass sich Clementine einem neuartigen Eingriff unterzogen hat, der Joel aus ihrem Gedächtnis löschte. Bei Joel wird der Schmerz so stark, dass er sich schließlich ebenfalls entscheidet, die Erinnerungen an Clementine löschen zu lassen, um endlich über die Trennung hinwegzukommen. Doch der Eingriff hat einen Haken. Um die Erinnerungen zu löschen, muss er sie Schritt für Schritt rückwärts erneut durchleben, während er in seiner Wohnung von den beiden Technikern Stan und Patrick überwacht wird. Doch mitten in der Behandlung beginnt sein Bewusstsein zu rebellieren, da die Erinnerungen an die schöne Zeit mit Clementine mehr wert sind als der Schmerz der Trennung. Doch nichts scheint die Prozedur aufhalten zu können. Finde ich erstmal so ganz gut.
Schöne Zusammenfassung.
Krass, das finde ich auch sehr gut. Gut ab.
Ja. Steckt genug drin, dass man da gut mit arbeiten kann und lässt trotzdem noch den ein oder anderen Plotpoint offen.
Genau. Da habe ich gleich die erste Frage dazu, und zwar, um das Ganze vielleicht so ein bisschen einzuordnen. Der deutsche Titel ist ja nun doch ganz schön irreführend, der einem ja sozusagen so ein bisschen auf so eine Romantic-Comedy-Spur schicken möchte. In welchem Filmgenre wir uns eigentlich bewegen? Wie schätzt ihr denn das eigentlich ein? Wie könnte man das sozusagen an die Menschen da draußen bringen, vermarkten? Was könnte man denn sagen, wenn man sagt, wir mufteln das nochmal auf, wir machen hier eine deutsche Version, eine schöne Blu-ray 4K-Version. Wie würde man das tatsächlich rausbringen? Unter welchem Genre würdet ihr das einpacken?
Fred. Ich würde sagen, eigentlich zugrunde liegt, ist es ein Sci-Fi-Film ganz unten drunter mit dieser kleinen Veränderung der Wirklichkeit, mit dieser Was wäre, wenn man Gedächtnis löschen könnte. Und ansonsten finde ich, ist wahrscheinlich trotzdem Dark Romance oder so der griffigste Genrebegriff, der alles am besten einfasst. Irgendwie Sci-Fi-Romanze oder sowas, ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall ein Film über die Liebe und es ist auch ein Film, der die Liebe romantisch hochhält. Es ist ja kein Film, der sarkastisch damit umgeht mit dem Thema. Da habe ich nur keinen besseren Begriff als Romance dafür. auch wenn ich diesen Film als sehr wenig, also mit Romanze immer sehr viel Kitsch verbinde und ich den Film relativ unkitschig finde, wie er damit umgeht.
Für mich ist es ein Liebesdrama mit einem kleinen Science-Fiction-Element. Aber ich sehe da schon auch auf der Dramaseite jede Menge, ne, es geht um die Liebe, aber es geht eben auch um das Drama der Liebe und auch verschiedene Dramen, da es ja nicht nur diese eine Liebesbeziehung gibt, sondern es gibt auch noch die Seitenstory eben mit dem Doktor und dem Charakter von Kirsten Dunst. Liebesdrama, würde ich sagen. Und das Science-Fiction-Element, es ist ja wirklich nur eins. Ansonsten ist die Welt ja gar nicht großartig anders, ne?
Ja, muss ja nicht sein, aber es ist ja so, also ist ja die Grundlage erstmal, dass du eine Sache veränderst und dann die Story drauf aufbaust. Deswegen ist Science-Fiction, burgt sich ja immer ein anderes Genre, ob es jetzt Krimi ist oder Action oder was auch immer. Und Science-Fiction ist ganz zugrunde liegend. Und dann ist aber in dem Film mit diesen ganzen, mit den gefühlt 90%, wo dieser Film im Kopf spielt, ist eigentlich theoretisch sogar ziemlich viel Science-Fiction in dem Film drin. Auch wenn die ganze Zeit es um Liebe geht, aber diese ganzen irrwitzigen Fahrten durch die Erinnerung, mit diesem Rauslöschen fühlt sich eigentlich permanent nach Science-Fiction an, wo halt die Liebe drüber liegt.
Ja, aber hast du auch wieder recht, was für Christopher Nolan aus diesem Stoff gemacht hätte, was?
hat er ja gemacht, Inception. Ja,
wollte gerade sagen, hätte uns auch vorgestellt Inception und es wäre leider sehr schlimm kühl geworden bei Christopher Nolan.
Das stimmt. Ja, Basti, hast du dem was hinzuzufügen, was das Genre angeht? Spürst du das anders?
Da habt ihr alles gesagt. Ich würde tatsächlich umleiten, weil der Fred hat was Gutes gesagt, hat mich gesagt, bei Christopher Nolan wäre es sehr kühl. Und dieser Film fühlt sich aber gar nicht kühl an. Im Gegenteil, der wirkt sehr organisch und flüssig und hat so eine Herzlichkeit trotz seiner Kopflastigkeit. Und da wollte ich erstmal ganz kurz euch so befragen, so von eurem Gefühl, was diesen Film betrifft, wie ihr das so einschätzt. Udo, wie war da so deine Wahrnehmung bei dem Film? Fandest du den sehr kopflastig oder war der auch für dich warmherzig?
Das finde ich gar nicht so richtig leicht zu beantworten. Also der hatte für mich viel Warmherziges drinne, aber der hatte für mich halt auch wirklich viel Dramatisches drinne. Also viel, was mich auf einer emotionalen Ebene eben auch mit einem traurigen Gefühl erreichen konnte. Ich fand den gar nicht so kopflastig, nee. Es gibt eine kopflastige Komponente, aber die... Dadurch, dass man schon inzwischen, ich habe den jetzt halt sehr spät gesehen, nach 20 Jahren, ich glaube, der war in seiner Zeit, war der seiner Zeit ein gutes Stück voraus, was diese Thematik angeht und auch die Herangehensweise im Film angeht. Aber wenn ich den jetzt mit meinem Blick heute gucke, kenne ich schon ganz, ganz viele ähnlich geartete Filme, die eigentlich später kamen und sich das hier eher zum Vorbild genommen haben. Ich habe halt die kopflastige Seite ganz automatisch sehr schnell durchschaut, weshalb ich mich ganz auf die Gefühlsebene einlassen konnte und mich eher darauf fokussieren konnte, weil der Film mich jetzt mit seinem Kopfanteil nicht überraschen konnte. Was er, glaube ich, getan hätte, hätte ich ihn damals gesehen, als er rauskam. Dementsprechend hat er mich wirklich eher auf der Gefühlsseite abgeholt und da auch wirklich erreichen können. Das muss ich ihm hoch anrechnen, denn es gab einige Momente, die bei mir wirklich einen Eindruck hinterlassen haben, die bei mir Gefühle ausgelöst haben, die mit mir was machen konnten. Und das fand ich sehr stark, dass das so ging und war ganz froh, dass ich da den Kopf auch ein gutes Stück weit eher ruhen lassen konnte. Ja. Fred, wie ist es dir ergangen?
Ich weiß nicht mehr, wie es beim ersten Mal schauen war. Und jetzt, als ich den nach langer Zeit wieder geschaut hatte, wusste ich ja, auf was es hinausläuft. Ich habe nur von Mitschauenden die Rückmeldung bekommen, dass es sehr schwer war zu folgen. Teilweise. Also dieses, wann ist jetzt was? Und das eher als kopflastig empfunden wurde, während ich diesen Film eigentlich schon immer genauso, wie du es gesagt hast, als ein Film, der sehr, sehr viel Gefühle hervorruft, der sehr mit den Charakteren mitfühlen lässt und die auf einer interessanten Ebene sympathisch erscheinen lässt, obwohl sie oft gar nicht mal unbedingt sympathisch sind, sondern einfach menschlich und eben mit diesen wunderbaren Bildern, wie mit diesem Bett am Strand und was da alles gemacht wird, eben ganz viel Zauberhaftes bewirkt. Ich empfinde den eigentlich eher als sehr herzlich und es gibt aber auch wenn man den Film kennt, in ein paar Momente, wo man sich denkt, was, wie war das jetzt? Wo sind wir gerade? Auf welcher Zeitebene, wo man kurz mal rumschauen, umschalten muss? Also ich fand nicht unbedingt kopflastig, er ist wahnsinnig schnell. Mhm. Und es gibt ein paar Stellen, wo man dann doch aufmerksam sein muss oder nochmal drüber nachdenken muss, um das nachzuvollziehen, wenn man vielleicht gerade nicht mitgedacht hat. Während ich das insgesamt nach dem Schauen denke, wow, was für eine Meisterleistung, so was Wirres so hinzukriegen, dass man trotzdem das Gefühl hat, gut an der Hand genommen zu sein und dass es gar nicht so kopflastig anfühlt, wie es eigentlich ist, wenn man den Film aufschreiben würde. Also wenn man das versuchen würde, mal in eine Mindmap zu fassen, wann wie was passiert und wie man das chronologisch nimmt, also in dem Film die Chronologie aufsplittet. Mhm. Wie ist es bei dir, Basti?
Also bei mir war der Kopf die ganze Zeit an und ich war weniger auf so einer emotionalen Ebene als eher auf der, ich versuche sozusagen den Aufbau zu entschlüsseln, weil ich gesehen habe, was der Film machen wollte, aber der hat mich tatsächlich emotional nicht erreichen können. Also das hat er tatsächlich nicht geschafft. Ich habe zwar die Einzelleistung, die schauspielerischen Leistungen gesehen, habe gesehen, was sie da versuchen, aber dass diese große Liebe, diese Zuneigung füreinander empfinden, die habe ich halt einfach nicht gesehen. Also da hat mich der Film gar nicht erreichen können. Ich fand aber trotzdem die Chemie zwischen den beiden wiederum sehr cool. Also das hat irgendwie wiederum gepasst. Das war so ein ganz merkwürdiges Gefühl. Ne? Und da habe ich mich natürlich dann auch auf diesen Story-Aufbau konzentriert. Und der bewegt sich ja so ein bisschen so wie so in einem Kreis. So ein Kreis, der so ellipsenartig sozusagen sich immer um einen Punkt wieder weiter verschiebt. Und das fand ich eigentlich ziemlich spannend, das Ganze so zu beobachten. Und dadurch merkt man natürlich schon, wie das Drehbuch strukturiert ist. Und dann guckt man natürlich, okay, die Anknüpfungspunkte hier und da, diese ganzen Überlappungspunkte, die finde ich schon ganz cool, weil das hatte ich vorhin schon gesagt, da finde ich, Script Continuity hat da hier wirklich echt eine krasse Aufgabe erfüllen müssen. Und wo das der Film wirklich schafft, mich ich würde nicht sagen berühren, aber wo er mich emotional kriegt, sind dann eben halt besondere Bilder, ganz besonders, wenn die am Strand sind. Da kommt sozusagen eine Verstärkung von diesen emotionalen Gefühlen, kommt halt ganz besonders hervor. Bei einigen Filmcovern ist ja sogar die Szene am Strand, wird ja immer ganz gerne genommen. Die andere ist die auf dem Eis. Mhm. Das sind ja auch wirklich ganz tolle Bilder, die da gewählt worden sind. Also in so Einzelpunkten erreicht mich der Film emotional, aber zum Großteil finde ich tatsächlich ich merke das Drehbuch halt an allen Ecken, was aber nicht schlecht ist, aber es ist halt auch, ich bin da halt sehr analytisch bei solchen Sachen, also ich kann es absolut verstehen, wenn sich da jemand komplett von dieser Achterbahn einfach mitreißen lässt und sagt, okay, ich vertraue euch da jetzt einfach, also das verstehe ich schon, aber ja.
Ich finde sehr, also bei mir ist die Herzlichkeit jedes Mal angekommen und man merkt denen an, dass sie sehr viel improvisiert haben, dass da sehr viel Chemie zwischen den Leuten war und dass das dass es nicht zugestellt ist und ich finde trotzdem dann jedes Mal spannend, wie dieser Michel Gondry trotzdem das alles so gut arrangiert hat, dass es alles Sinn macht und wie der dann trotzdem Blicke eingefangen hat oder also so Kleinigkeiten, die trotzdem im Zusammenhang der Story Sinn machen, die ganze Zeit, die aufeinander verweisen und schon, wo vorher schon Sachen angeteasert werden, die später kommen, trotz des Ganzen improvisiere.
Ja, aber gut, in eine Szene zu improvisieren, wo aber trotzdem klar ist, wo die Szene hinführt, ist ja was anderes, als einfach zu sagen, wir improvisieren jetzt mal diesen ganzen Film und gucken mal, wie wir im Schnitt was rausbekommen. Also die Set-Pieces sind ja trotzdem klar, wie die ungefähr ausgehen müssen. Das ist ja sozusagen nur noch, ich sag mal so, der persönliche Gusto dann halt der Schauspieler und des Regisseurs dann, die dann sagen, okay, das passt jetzt einmal auch. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn die Editorin da auch einen Gastauftritt hat, dann wird die auch viel am Set mit gewesen sein und gleich sagen können, Leute, wir brauchen auf jeden Fall noch so eine Szene. Also das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass die da auch häufiger mit am Set halt war, weil der Film ist definitiv dann auch noch zusätzlich noch im Schnitt entstanden, beziehungsweise eigentlich vorher schon im Storyboard, weil das musst du ja klar ausarbeiten. Und ansonsten hängst du ja tatsächlich dann echt da und denkst so, Leute, das passt hier gerade nicht. Und da müssen vor allen Dingen auch ganz viele Setfotos gemacht werden, dass dann die Gesichter dann auch noch passen. Also, und das habe ich aber alles gesehen. Also deswegen, mich hat das dann immer so ein kleines bisschen rausgenommen. Aber wie gesagt, also Einzelleistungen an einigen Szenen fand ich halt wirklich, die haben mich dann auch gepackt emotional, ja.
Was mich rausgenommen hat an einigen Stellen, die mich halt eigentlich emotional total gepackt haben, das ist so ein Seitenthema, das möchte ich gerne mal auf den Tisch legen, ist die Musik. Ich hatte das zum Beispiel direkt am Anfang, gibt es das Kennenlernen, wo sie sich treffen, wo man im Film noch nicht so genau weiß, was ist jetzt hier eigentlich Sache. Man denkt, man sieht zwei fremde Menschen, die sich gerade irgendwie annähern. Im Endeffekt so ein bisschen wie im ersten Before-Film von Linklater. So eine Situation, wo sich einfach zwei Menschen treffen, begegnen, miteinander reden. Nur, dass die Figuren ein bisschen skurriler sind. Die weibliche Hauptperson ein paar sehr starke rote Flaggensignale sendet, wo man sich denkt, ach du Scheiße, was macht die denn da? Aber trotzdem einfach so eine Situation, wo man einfach sehr gespannt ist, was passiert, wo man auch gespannt ist, was mit ihm passiert, der ja ein sehr zurückgezogener Charakter ist, der Probleme hat, soziale Probleme hat, Menschen in die Augen zu gucken und so. Und mich hat da dieses Zwischenspiel zwischen den beiden Personen, hat mich total bekommen. Ich war super neugierig, ich war emotional neugierig, was passiert mit den beiden, was passiert mit ihm, warum findet sie ihn so interessant, was zieht sie an, wie kann diese Verbindung irgendwie weiter aufblühen oder werden die sich durch rote Flaggen oder komisches Sozialverhalten irgendwie wieder abstoßen. Also das hat mich emotional wirklich vollkommen erwischt und dann kommt die Musik da rein. Und die Musik, gerade in dieser Szene, das ist die Szene im Zug, wo die beiden sich unterhalten und sie erstmal nicht neben ihm sitzt und dann zu ihm kommt und die beiden in Dialog gehen, die spielt sehr dagegen. Ich habe mir da eine Notiz gemacht, Zirkusmusik habe ich das genannt. Es kam mir wirklich, es hat das Ganze versucht, irgendwie humoristisch zu brechen. Die Musik ist genau auch in den Stellen, wo sie unterhalten, aufgetreten und hat so richtig rumgedüdelt für meine Ohren und hat immer wieder wirklich fast schon krampfhaft versucht, mich aus dieser Emotion rauszureißen, was ich nicht verstanden habe. Denn eigentlich war dieses Zwischenspiel zwischen den Figuren so stark, das hat mich so erwischt. Und jedes Mal, wenn die Musik wieder lauter wurde, dachte ich mir, warum tut er das gerade? Weil der gerade meine Emotionen fast torpediert. Und meine Emotion war da sehr stark in diesem Moment. Und das ist mir in diesem Film immer mal wieder aufgefallen, aber nirgendwo so stark wie in dieser Zugszene. Fred, ist dir das aufgefallen in dieser Szene mit der Musik?
Ich weiß genau, was du meinst. Ging mir auch so. In meinem Kopf sind es, glaube ich, so Oboen oder sowas gewesen, die mich an so alte, so englische Sitcoms erinnert haben oder irgendwie sowas. Wie heißt denn der komische Typ? Benny irgendwas?
Benny Hill?
Benny Hill, genau. Also ich weiß nicht, ob es die gleiche Musik ist, aber irgendwie hat es so, wenn ich Benny Hill da in diesem Kombi so schnell irgendwo rumlaufen sehe, dann so eine spaßige Musik dazu läuft. Mich hat es auch rausgebracht. Ich habe dann jetzt in der Trivia dazu gelesen, dass es eigentlich der Plan war, die Musik zwischen den Dialogen spielen zu lassen. Und es Charlie Kaufmans Idee war, dass die Musik immer dann aufhört, wenn sie auch nicht reden. Wahrscheinlich macht das auch mit einem insgesamt, dass es zwar irgendwie stört, aber tatsächlich für die Story was bringt, vielleicht auch nicht. Kann man jetzt mal drüber überlegen, ob das Sinn gemacht hat, die Entscheidung. Vom Prinzip her fand ich die Idee spannend, die Musik immer aufhören zu lassen, also im Nachhinein, weil ich es gelesen hatte, um diese komische Chemie, die beiden haben, dieses Ungleichgewicht und diese peinliche Stille. Und er geht ja dann auch erstmal. Kommt er zu ihr nach Hause und dann geht er in dem Moment, wo jeder andere gesagt hätte, schön, das freue ich mich über den Abend, da geht er nach Hause. Dieses was sich da entwickelt, wurde da vielleicht ganz gut unterstützt dadurch auf irgendeine Weise.
Es soll halt diese Weirdness unterstützen, ne? Die Weirdness zwischen den beiden, aber Ich hatte den Eindruck, das ist einfach zu viel des Guten, weil diese Weirdness kam für mich durch die beiden, durch so wie sie spielen, gerade durch das Spiel von Kate Winslet, kam für mich schon so stark rüber, dass ich mir dachte, was will diese Musik jetzt gerade mit mir tun? Basti, hat für dich das funktioniert, das zu unterstützen?
Ja, also gerade da geht es ja darum, auch die Tonalität des Films ja auch festzulegen. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja mit einer der ersten Szenen. Das fängt ja eigentlich sehr ruhig und sehr melancholisch an. Und das ist ja bei der Film ja eigentlich gar nicht. Der Film schwankt immer zwischen diesen melancholischen Grundhaltung von vom Hauptdarsteller, vom Joel, und wird immer aufgebrochen durch diese ganzen quirligen anderen Charaktere. Und hier muss sozusagen der Ton für den Film gesetzt werden. Und da fand ich den Einsatz, das hatte es auch schon zu Udo gesagt, während wir das gesehen hatten und er das auch schon aufgeschrieben hatte, dass ich verstanden habe, was der Film hier nämlich machen will. Und ich persönlich auch das ziemlich cool finde, dass die das über den Dialog gelegt haben und dann allerdings die Leerstelle eine Leerstelle haben sein lassen, weil da geht es dann um die Blicke. Das ist dann sozusagen dann einfach, okay, wir haben es verstanden, wir haben die Tonalität verstanden, wir haben die Charaktere und die Beziehung verstanden und jetzt müssen wir gucken, wie die Chemie entsteht, und das passiert meistens dann immer über Blicke, und da lässt du einfach die Musik weg, und das fand ich persönlich tatsächlich ist ein cleverer Schachzug, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Aber auch hier ist es wieder so, ich merke sozusagen den Mechanismus dahinter, also ich spüre, also ich merke die ganze Zeit immer, ich weiß, was die hier gerade vorhaben. Also da gucke ich nicht den Film, da bin ich nicht immer so drinne, sondern schaue auf den Film. Von daher kann man auch schon wieder sagen, dann hat es für mich vielleicht doch nicht funktioniert, weil es mich nicht eingesogen hat und ich drüber nachdenken konnte.
Dann muss ich das vielleicht auch nochmal spezifizieren, weil eigentlich die Art, wie die Musik eingesetzt ist, also die Stellen, die Art und Weise, wie es verwendet wird, die hat mich gar nicht so gestört und rausgerissen. Das, was mich rausgerissen hat, ist die Musik selber. Die Musik selber, dieses düdelige, ja, ne, wenn es Oboen sind, das kann gut sein. Dieses düdelige Oboenspiel, mich hat das auch irgendwie an alte Slapstick-Sachen erinnert. Und also ich fand die Musik selber komplett unpassend. Nicht den Einsatz. Den Einsatz fand ich spannend. Den Einsatz fand ich interessant und auch mutig. Aber die Musik selber hat mich rausgenommen. Und ich glaube nicht, dass die das wollten. Ich glaube, die hatten eine andere Absicht, als mich wirklich aus dieser Emotion rauszureißen.
Tonalität ist so mein Gedanke dabei.
Ja, richtig. Deshalb, es ist ein kleiner Kritikpunkt, aber es ist mir mehrfach im Film aufgefallen, denn es gibt auch Stellen, wo die Musik für mich super gut passt. Da ist so eine sehr, sehr düstere Musikstelle, die eher geräuschlastig ist, oder am Ende kommt auch dieser Abschlusssong, den ich wahnsinnig schön gewählt finde, und deshalb finde ich es so spannend, dass das so unterschiedlich gut bei mir angekommen ist und auch unterschiedlich gut gewirkt hat. Ja. Genau.
Ich würde sagen, zumindest was Musik betrifft, haben wir soweit alles abgegrast. Es gibt noch einen interessanten Punkt, den du aufgeschrieben hast, Fred, und zwar ging es speziell um den Stil von Kaufmann und Gondry. Was meinst du jetzt damit? Die Verbindung sozusagen beider Stile in einem Film, oder was war da dein Talking Point?
Auf jeden Fall Kaufmann, der mit seinem labyrinthartigen und mit seinem aberwitzigen Ideen und seiner Art, so absurde Charaktere zu schaffen, wenn man zum Beispiel an Bean John Malkovich denkt, wie die alle so gegeneinander agieren die ganze Zeit und gegensätzlich sind. Da könnte man drüber reden. Und bei Gondry wird die ganze Zeit gesagt, er ist ein visuelles Genie, aber ich kenne zu wenig von ihm, um das in einem Bezug zu anderen Filmen zu setzen. Allerdings ist es hier, dass er ja trotzdem da sehr viel geleistet hat und diesem Film sehr viel von sich aufgedrückt hat in der Art und Weise, mit den Entscheidungen, diesen Film so zu machen, wie er ist. Und da würde ich, also sind eigentlich zwei Punkte, einmal Kaufmann und einmal Gondry, und gerade Gondry, also Inszenierung und zusammen mit Kamera und diesen praktischen Effekten, würde ich von euch natürlich gerne wissen, was ihr davon haltet, ob man das sieht, dass es so gut wie nie Bluescreen ist, und ob ihr das spannend findet, dass er was ist, das was Individuelles, was er gemacht hat, bei Gondry erstmal, wie er den Film inszeniert hat. Da würde ich gerne euren Eindruck wissen. Ist das outstanding quasi, oder seid ihr erinnert ihr euch dann was? Ist es gut gelungen? Ist es funktional?
Also, mir gefällt der Stil des Films rein visuell erstmal sehr gut. Es wäre, also, ich muss nur vielleicht noch anders einsteigen. Ganz am Anfang hatte ich Probleme. In der ersten Szene oder direkt im ganzen Einstieg musste ich erstmal reinkommen in die Art der Kameraarbeit. Durch diese Handkamera, die sehr unruhig ist, durch das Wackelige, hatte ich erstmal ein bisschen Schwierigkeiten. Da war ich zu sehr mit dem Kopf dabei und habe mir angeguckt, okay, warum macht der das hier so? Wieso sieht das so aus? Und dann irgendwann hatte mich das drin und dann fand ich sehr spannend, wie hier visuell gearbeitet wird. Obwohl das nicht immer unbedingt schön ist, ist das trotzdem für den Film sehr funktional. Ich mochte zum Beispiel eine Szene, die sehr vignettenartig war, wo fast schon mit einer Art von Taschenlampenlicht gearbeitet wurde. Ein sehr punktuelles Licht, außen alles sehr dunkel. Und das ist mir mehrfach aufgefallen, dass dieses sehr vignettierte, sehr fokussierte, sehr, sehr mittig zentrierte Bild, dass das sehr absichtlich so gemacht wurde, an vielen Stellen, dass das sehr absichtlich mein Blick lenkt. Aber für mich hat das so im Zusammenspiel mit der Handlung, im Zusammenspiel mit den Figuren, wie sie agieren, was sie sagen, wie sie miteinander sind, hat das sehr gut funktioniert, mich dann so mitzunehmen. Also ich fand den Stil auf jeden Fall deshalb zum einen interessant, zum anderen auch an vielen Stellen relativ außergewöhnlich. Er ist mir aufgefallen, aber eben nicht unangenehm aufgefallen, sondern eher für das, was hier gemacht wird, sehr zuträglich. Basti, Kamera ist vor allem ja dein Ressort. Was ist dir aufgefallen?
Also ich finde es erstmal bemerkenswert. Also es muss auf jeden Fall klar gewesen sein, wie die ganzen Sets aussehen sollen. Die müssen da sehr viel Zeit damit verbracht haben, diese ganzen Sets zu bauen und dass es auch für die Kamera passt. Und danach haben die ja dieses, das Kamera-Setup ja festgelegt. Nämlich, du hast es schon gesagt, dieser selektive Fokus, der die ganze Zeit sich verschiebt. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, den Hauptdarsteller, in dem Fall ist es ja der Joel, zu separieren vom Hintergrund von anderen Personen. Das wird mangels Vignetten getan. Das ist ein bisschen aus, wie als wäre es so durch so einen Tubus so durchgefilmt, den du vor- und zurückschieben kannst, um diesen Vignetten-Effekt zu verstärken.
Das habe ich im Make-off gesehen, die haben tatsächlich eine, du meinst dann, wenn der Hintergrund komplett verschwimmt, der durch die Stadt geht zum Beispiel, meinst du das?
Ich habe jetzt gerade so eine Szene, ich glaube, innen drin ist die Kamera dicht dran, die beiden streiten gerade miteinander und da hast du dann auch so einen starken Vignetten-Effekt, genau.
Vignette, ja. Um das zu erklären, das meint halt im Endeffekt, dass die Helligkeit vor allem auf die Bildmitte zentriert ist und es nach außen hin immer dunkler wird. Und je nachdem, wie stark dieser Effekt ist, hat man halt eine starke oder weniger starke Vignette. Also wenn die Ränder richtig abgedunkelt sind und eben nur klar und hell die Mitte zu sehen ist, ne, dann hast du diesen Effekt.
Ich hatte es gerade Vignette mit diesem Blur-Effekt, der auf dem Film ist, dass der Hintergrund komplett verschwommen ist, gerade verwechselt. Entschuldigung.
Mhm. Okay. Genau, und das wäre dann was anderes auch mit dem selektiven Fokus, dass du in dem Fall die Freistellung über einen Blur machst, die Blende sozusagen aufreißt, um dann den Hintergrund unscharf werden zu lassen und all so eine Sachen. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wo der Film arbeitet. Und eine Sache ist eben halt, bei solchen Sachen, gerade mit solchen Sets, würde es sich anbieten, ziemlich viel im Weitwinkel zu drehen. Irgendwas um 24 mm würde mir da auch einfallen und vor allem dieses unvermittelte Handkamera-Style damit reinbringen. Weil damit arbeitet der Film ganz viel Handkamera. Mhm. Und ich finde, der ist da seiner Zeit auch ein bisschen voraus. Zu der Zeit damals gerade die großen, schweren Filmkameras, und die haben in dem Fall mit Arri-Kameras gearbeitet und Arri Master Primes. Die haben aber in dem Fall, haben die mit 35 bis 80, 85 mm Linsen gearbeitet. Das heißt also, wir sind schon sehr dran. Der Bildausschnitt wird sozusagen immer kleiner. Das heißt also, es passt weniger eigentlich in das volle Format rein. Das heißt also, wir sind immer ziemlich dicht dran und dadurch wirkt natürlich diese Handkamera oder eher Schulterkamera, würde ich sagen, wirkt dann tatsächlich eher wackeliger, weil wir dann immer ein bisschen mehr Verstärkungspunkte haben. Bei Weitwinkel fällt es halt nicht so sehr auf und haben halt auch weniger Verzerrungen nach außen. Und ich fand das am Anfang erstmal schwer reinzukommen, weil persönlich mag ich diesen Look nicht so wirklich, aber es hat mich dann richtig eingesaugt, weil du eben halt immer dran bist. Und es ist für den Film super funktional. Und das hat mir wirklich echt dann, also auch wenn es nicht mein persönlicher Geschmack ist, aber trotzdem für den Film gut gefallen, weil das ist schon ein cooles visuelles Konzept, das mit der Kamera so, so halt zu machen. Und man klebt halt sozusagen an ihm dran. Und die Erzählperspektive selber ist ja auch spannend, ganz besonders, wenn er sich versucht, an seine Freunde zu erinnern, wo denn die Erinnerungen alle ausgelöscht werden, zum Beispiel. Es ist ja nicht sie, die spricht, sondern das sind die Gedanken an sie. Und es passiert alles in seinem Kopf. Und daher finde ich das echt cool, dass der Film uns da immer noch mal drauf hinweist, indem man diese visuellen Mittel einsetzt und da noch mal den Fokus auf ihn setzt. Und das ist spannend, sehr spannend.
Ja, das habt ihr gut ausgedrückt, was ich auch genauso sehe. Also die Wackelkamera auch absolut nicht mein Ding. Am Anfang stört es erstmal und dann passt es super. Dann ist es immer ganz große Gesichtsausschnitte und dann dieses Ganze mit dem Licht und diesen Spotlights, das wirkt alles irgendwie, als hätte man das in anderen Filmen noch nicht so gut, so passend umgesetzt gesehen, war so mein Eindruck.
Ich muss jetzt gerade mal einen harten Schwenk machen, weil ich merke, mein Kopf beschäftigt sich die ganze Zeit mit einer Frage, die muss ich mal loswerden, weil also anderes Thema, ne? Es geht um die Charaktere an für sich, es geht uns um unsere beiden Hauptcharaktere. Fred, spürst du, fühlst du, wenn du diesen Film guckst und jetzt auch im Nachhinein, sind die beiden füreinander gemacht? Lieben die sich? Nein. Ist das eine tiefe Liebe? Okay, wie fühlst du die beiden?
Überhaupt nicht zusammenpassend. Das finde ich ganz spannend, dass ich irgendwie trotzdem mitfühle, weil die verliebt sind und man sich am Ende trotzdem freut, dass sie doch irgendwie wieder aufeinander finden. Aber von Anfang an denke ich mir, die beiden sind so gegensätzlich, das kann doch nichts werden. Da sind bei beiden so viel dysfunktionale Sachen für, um mit einer Beziehung umzugehen überhaupt und er in diesem, kann keinen Blickkontakt aufhalten. Er kann, obwohl sie ja so distanzlos ist, weiß nicht, ob es jetzt übertrieben ist, aber sie ja voll auf ihn zugeht und mit der Nase drauf stößt, dass sie an ihm interessiert ist, schafft er es da gar nicht, da anzuknüpfen. Und sie ist halt dieses, so eine wilde, impulsive Persönlichkeit, der alles schnell zu langweilig wird. Das passt, die beiden passen eigentlich nicht und trotzdem haben die eine schöne Chemie. Woran liegt das?
Ja, so habe ich das nämlich auch empfunden. Die passen nicht zusammen und sogar noch einen Schritt weiter, die tun sich auch gegenseitig überhaupt nicht gut. Es gibt Momente, wo die sich sehr gut tun und da funktioniert's halt, ne? Wie wenn die beiden zum Beispiel auf diesem Eis liegen oder sowas. Es gibt diese Glücksmomente, die ich auch ein Stück weit fühlen kann, aber das, was ich eigentlich meistens fühle, ist eher Beklemmung oder eher auch mal so eine Art von Angst um eine der Personen, weil man eben merkt, dass die sich gar nicht gut tun und vielleicht die diesen Schritt auch gar nicht weitergehen sollten. Basti, wie hast du das empfunden zwischen den beiden? Hat das für dich emotional, hatten die eine Wirkung in dieser Richtung?
Das hatte ich ja schon am Anfang gesagt, also das hat nicht funktioniert, da bin ich nicht reingekommen. Die Schauspieler haben eine Chemie, aber die Geschichte gibt mir das tatsächlich nicht her, dass ich denen das jetzt abnehme, dass da die große Liebe ist, weil du hast es ja selber auch schon gesagt, am Anfang waren super viele Red Flags, wo man merkt so, oh, gefährlich, kritisch. Ich fand eher dieses Gedankenspiel dann halt cool, was denkt er, also was ist in seiner Erinnerung abgespeichert und was ist tatsächlich wirklich passiert, das wird in einigen Situationen manchmal ein bisschen klarer, manchmal ein bisschen verschwommener, aber ich habe die beiden nicht als Paar irgendwie gesehen, vielleicht irgendwie als gute Freunde, aber nicht als Pärchen, nee.
Ich finde doch interessant, dass dieses rote Flaggenverhalten, also dieses eine dysfunktionale Verhalten durch den Film richtig weitergereicht wird. Mir ist das bei der Sichtung aufgefallen, wie das wirklich ist. Erst wenn so eine Staffel weitergegeben wird. Erst hat der von Kate Winslet gespielte Charakter sich ganz seltsam verhalten und auch wirklich ist über viele, viele Grenzen drüber gegangen und auch ein paar Schritte zu weit drüber gegangen. Und dann hat sich das plötzlich verschoben und Jim Carreys Charakter hat das in dem Film getan. Und dann kam eben die Figur von Elijah Wood, die halt ja ganz, ganz, ganz massiv über Grenzen hinausgeht und auch wirklich ein Verhalten an den Tag legt, das überhaupt nicht gesund ist, überhaupt nicht gut ist. Und dann ging es aber noch weiter, dann hat man auch noch diese Beziehung zwischen dem Arzt und seiner, ja, ist es seine Sekretärin, auf jeden Fall, ne, seine Angestellte, ja, wo man auch ganz viele Dinge spürt, die ganz ungesund sind und überhaupt nicht gut für die Menschen sind. Also ich finde, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch diesen gesamten Film durch und scheint ein dicker Punkt im Skript gewesen zu sein und auch ein dicker Punkt als Hintergrund für die diversen sehr abgefahrenen und auch sehr besonderen Charaktere, die man hier wiederfindet.
Da sind wir dann, glaube ich, bei Charlie Kaufmans Art, Charaktere darzustellen, weil das, ich kann es leider nicht ganz genau belegen, aber wenn ich mich an Bean Chomorkiewicz erinnere oder jetzt Anomalisa habe ich letztens gesehen, das zieht sich bei ihm schon durch, dass Liebesbeziehungen einfach immer Menschen sind, die nicht füreinander geschaffen sind oder sich aneinander aufreiben oder dass da ganz viel Schwächen von Menschen oder schlechtes Verhalten gezeigt wird von Menschen, die einem trotzdem im Film als sympathisch nahegebracht werden.
Ja, da kenne ich nicht genug Sachen vom Kaufmann, um da sinnvoll mitreden zu können, aber ich glaube das, also man merkt halt, dass das irgendwie ein Punkt ist, man merkt, dass das irgendwie ein Ding ist und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, ja, Being John Malkovich ist bei mir zu lange her, aber ich weiß, was du meinst und ich bin da auch nochmal gespannt, irgendwie ein, zwei Dinge mehr von ihm irgendwann kennenzulernen und da nochmal gezielt drauf zu achten, denn ich mag eigentlich sehr gerne diese Art von Charakteren, die haben halt was Besonderes und ich will eigentlich ungern das Wort Außenseiter in den Mund nehmen. Ne? Aber ich finde schön, dass das hier keine Normfiguren sind, dass das nicht wie in jeder beliebigen Rom-Com irgendeine in Anführungsstrichen Superfrau ist und eben der coole Typ von nebenan, die sich irgendwie finden und Sachen erleben, sondern dass das eben sehr besondere, markige Charaktere sind, die ihre Eigenheiten haben, die ihre Schwächen haben, ihre Fehler haben, die eben auch nicht gut funktionieren, die eben auch miteinander Probleme haben und laut werden, wütend werden, traurig werden und besondere Dinge tun. Also das finde ich in dem Film sehr schön. Das spricht mich an, ja, weil ich diese Charaktere so viel interessanter finde als eben irgendwelche, ja, wie soll man sagen, Vorzeigemenschen, glatt, ne? Also ja, irgendwelche
glattgebügelte, ja.
Genau, richtig. Das hier ist alles andere als glatt und das merkt man eigentlich wirklich jeder einzelnen Figur, selbst den Nebenfiguren total an. Auch wenn man so einen Mark Ruffalo sieht, der hat hier jetzt ja nicht die allergrößte Rolle, aber auch der ist halt sehr markig, sehr besonders, sehr speziell, hat manchmal seltsame Ansichten und Verhaltensweisen und ich finde das spannend. Da tauche ich viel, viel lieber ein, als eben in dieses glattgebügelte.
Ich finde es spannend bei diesen ganzen verrückten Charakteren, die der Film hat, dass die Figur von Kirsten Dunst hier noch die moralischsten und integersten Figur im gesamten Film ist, die uns dieses Prinzip von diesem Gedächtnislöschen ja auch anhand der Liebesgeschichte zwischen ihr und dem Doktor halt auch nochmal näher bringt und sie ja dann auch für, wie ich finde, ein sehr schönes Ende ja auch sorgt, nämlich sie kündigt und schickt aber allen, die sozusagen an diesem Projekt teilgenommen haben, sozusagen die Erinnerung wieder zurück und das fand ich echt ein sehr schönes poetischer Schluss-Twist persönlich. Und ich fand die Liebesgeschichte zwischen ihr und dem Doktor tatsächlich die am stärksten im gesamten Film, die irgendwie eine tolle Chemie hatten und ich diese Situation, in der sie sich befunden hat, wo sie ihm dann auch einfach den Kuss gibt, die hat mich komplett mitgerissen und die haben das ganz toll gemacht. Also das war für mich so die eigentliche Liebesgeschichte und auch die ist natürlich auch sehr dramatisch, weil ist ja auch zum Scheitern verurteilt und dann kommt natürlich auch noch die Frau noch mit dazwischen. Das fühlte sich schon ein bisschen gestelzt an, aber trotzdem, es hat funktioniert. Also das fand ich ganz spannend wiederum, dass man da sozusagen so einen kleinen Lichtblick da irgendwie drin hat mit diesen ganzen kaputten Charakteren. Total. Wie fandet ihr das?
Ja, doch, absolut. Und es deckt halt, also die beiden sind wahnsinnig stark und auch deren Beziehung oder dann eben Nicht-Beziehung, dieses quasi doppelte Scheitern, es deckt halt wahnsinnig stark auf, wie furchtbar eigentlich diese Idee ist, dieser Gedankenauslöschung.
Ja.
Wie tragisch das ist, wenn Menschen dann quasi immer wieder an denselben Punkt geraten, weil diese Anziehung ja trotzdem funktioniert und man trotzdem wieder, ne, zusammenfindet und irgendwie die gemeinsamen Punkte findet und dann passieren halt genau diese Dinge immer wieder. Dann kommt dieses Scheitern erneut und quasi dieses Lernen aus Fehlern und Lernen aus Problemen und dieses Weitermachen, Entwicklung in einem selber, Progression wird dadurch einfach ausgelöscht, einfach verhindert und man wird zurückgeworfen an den gleichen Punkt und landet eben wieder da. Das zeigt uns ja auch dieses Ende des Films, dieses offene Ende, was dann irgendwie mir persönlich suggeriert, die werden an dem gleichen Punkt landen und diesmal sogar irgendwie sehenden Auges, dass sie wissen, dass das wieder kommen kann, ist natürlich eine Mutmaßung, ist meine eigene Interpretation, ist meine eigene Fantasie, aber eben auch ausgelöst durch den Doktor und den Charakter von Kirsten Dunst, die eben quasi dieses doppelte Scheitern im Raum dieses Films erleben. Und von daher, ja, Basti, ich gebe dir da völlig recht, super stark.
Stimmt, ich hab bisher immer das Ende so gedeutet, dass es dann doch eher positiv gemeint ist im Sinne von, wenn man füreinander bestimmt ist, kommt man doch irgendwie zusammen, selbst wenn alle Umstände widrig sind.
Ich finde jetzt der Romantiker hier in der Runde.
Ja, ja. Ich schlage ja auch immer diese Rom-Coms vor.
Ja, ist so, du bist ja wirklich der Romantiker in der Runde. Du glaubst noch an das Gute, das ist doch schön.
Na, ich bin schon zynisch, aber ich finde es halt schöne Gedanke, aber ich finde dein, glaube ich, viel spannender, also viel sinnvoller im Zusammenhang des Films, dass die dazu verdammt sind, die Geschichte zu wiederholen, weil sie sich halt nicht erinnern können und das Gleiche nochmal zu erleben.
Ja.
Das lässt der Film eigentlich, ja, genau, offen und macht aber im Gesamtsinn, Gesamtzusammenhang mehr Sinn, auch weil die wirklich auch nicht zusammenpassen. Und das verhehlt der Film ja auch nicht. Der versucht ja nicht irgendwie, die unbedingt zusammenzuschweißen, sondern der zeigt das ja die ganze Zeit, dass die wirklich nicht passen.
Das ist spannend. Also wie viel
der Film sagt doch, gerade zum Schluss reflektieren die sich ja selber. Die hören sich selber sprechen, sind enttäuscht über das, was sie gerade hören, was sie über den jeweiligen anderen gesagt haben und entscheiden sich aber trotzdem danach einfach zu sagen, lass uns das vergessen und sozusagen nochmal neu anfangen. Ja. Trotz dieses Wissens. Das heißt also, eine bewusste Entscheidung, hey, Moment mal, wir können es ja auch anders machen. Und ich glaube, da geht der Film in meiner Wahrnehmung in eher positive Richtung, dass man sagt, okay, es muss doch nicht alles so scheiße sein, wie wir uns das vorstellen.
Das lässt der Film halt offen, aber das ist die Deutung, die ich ja bisher auch hatte, also die eher positiv romantische.
Ja.
Aber ich finde auch die Deutung, wie gesagt, spannend zu sagen, okay, sie haben ja die Erinnerung nicht, sie haben jetzt nur davon gehört, weißt du, sie haben es nicht, sie haben das erlebt ja vergessen und sie haben jetzt so in dem Geschichtsbuch nachgelesen, wo eben drin steht, es ist doof, andere Länder zu überfallen. So, und aber wir haben jetzt gerade Bock drauf, wir machen es diesmal besser. Weißt du, so halt, weil es war etwas anderes, als wenn du es schon mal, als wenn du es persönlich erlebt hast und weißt, nee, ist scheiße, machen wir nicht nochmal.
Und ich muss da jetzt mal einwerfen, die beiden sagen uns nicht, wir werden das besser machen. Die beiden sagen uns nicht, wir packen das an und machen da was anderes draus. Das, was sie sagen und was mich auch auf meine Idee und meine Fantasie da gebracht hat, ist, sie, nachdem sie das Ganze gehört haben, die ganzen Dramen, das ganze Scheitern, das Ganze, was sie aneinander doof fanden, was alles nicht funktioniert hat, dann sagt sie sowas wie, wir wissen doch, dass das wieder kommen wird. Wir wissen doch, was mit uns passieren wird, dass du mich langweilen wirst, dass ich dich nerven werde, dass du diese Dinge über mich denkst und über mich sagst. Und er sagt nicht, wir machen da was Besseres draus. Er sagt nicht, lass es uns trotzdem versuchen und wir gehen diese Probleme an. Er sagt ein, ja, es ist mir egal. Ungefähr. Ich weiß es nicht mehr haargenau wörtlich. Aber inhaltlich sagt er eigentlich das wird passieren, aber mir ist es egal. Und damit lässt uns dieser Film dann los. Das macht in mir überhaupt nicht ein, wir nehmen uns an die Hand und wir arbeiten miteinander da dran und da wird was super Schönes draus. Das ist für mich ein, wir nehmen uns an die Hand und laufen vor die gleiche Wand.
Okay, spannend. Sehr spannend.
So lässt mich dieser Film halt zurück und er lässt mich da mit einem ganz tiefen, traurigen, ganz, ganz traurigen Gefühl zurück. So ein ganz, ganz schweres Gefühl. Also ich war wirklich, ich hatte einen richtigen Stein im Bauch, als dieser Film dann vorbei war, als dieser Abschlusssong läuft, als dann die Credits drüber laufen. Eben genau wegen dieser Szene, genau wegen diesem kurzen Dialog im Flur. Den fand ich richtig hart. Gut geschrieben, aber richtig hart.
Ich hatte immer das Gefühl, also jetzt gerade zum Schluss, hatte ich eher das Gefühl, dass die sich schon verändert haben, dass das nicht mehr die gleichen Menschen sind wie ganz am Anfang des Films, dass die Situation sich nur ähnelt, aber nicht die gleiche ist und dass das nicht sozusagen, dass das, was ich vorhin meinte, der Film wiederholt sich schon, aber in so elliptischen Kreisen, die voneinander immer um einen Punkt sozusagen unterscheiden sozusagen. Also nicht immer in Reihenfolge, sondern immer, ich müsste es aufmalen, um das besser verdeutlichen zu können. Wisst ihr, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja.
Genau, und da hatte ich eher so diesen Eindruck dadurch, dass ja die Welt um sie herum sich ja nicht verändert hat, sondern nur denen ihre eigene Wahrnehmung, weil die begrüßen sie ja auch mit, hey, freut mich, dich wiederzusehen. Ja, also die sprechen sie ja schon an und sie ist auch ein bisschen verdutzt. Das heißt also, da gibt's ja sozusagen noch viele andere äußere Einflüsse, die auf die einprasseln, wo die sozusagen anders abbiegen können. Also sprich, also die sind ja nicht nur dazu verdammt, das zu wiederholen, sondern es besteht die Möglichkeit, tatsächlich doch noch Einfluss zu nehmen. Du hast das Wissen, hier gab es sozusagen schon mal so eine Situation, jetzt können wir es ja anders machen. Wie die sich dann entscheiden, ist was anderes, aber die haben jetzt sozusagen so eine Art Königswissen. Und das verändert doch auch schon wieder die Grundsituation. Also deswegen finde ich das jetzt gar nicht, wie es ausgeht, wissen wir nicht, ist klar, aber ich hatte das, für mich endet der Film eher auf einer doch eher positiven Note, aber das ist wirklich echt nur meine Wahrnehmung. Also das spüre ich wahrscheinlich wie Fred.
Das spüre ich halt wirklich null. Das spüre ich überhaupt gar nicht, weil der Film mir das auch gar nicht an die Hand gibt. Der Film lässt mich spüren, dass da zwei Menschen sind, die wissen, dass sie gescheitert sind, die wissen, was miteinander passiert ist und dies einfach in Kauf nehmen, weil sie nicht alleine sein wollen, weil sie einfach den anderen Menschen irgendwie auf irgendeine Art und Weise brauchen und der Film uns eigentlich vorher durch die Vergangenheit schon gezeigt hat, dass sie einander vielleicht irgendwie brauchen, aber trotzdem nicht gut tun. Und also für mich ist da total spürbar, dass dann wieder dieses Nicht-Guttun im Raum steht und passieren wird. Nur, dass sie dieses Mal wissen, dass es passieren wird.
Okay.
Ja, aber ne, es gibt da ja keine absolute Wahrheit. Es gibt ja nur ein unterschiedliches Empfinden. Also hat der Film mit dir, Basti, doch was gemacht. Du hast ja doch was empfunden. Und zwar was Schönes am Ende. Das ist also so, ihr seid jetzt hier die hoffnungslosen Romantiker. Nein, hoffnungslos ist das gar nicht. Ihr seid die hoffnungsvollen Romantiker. Und ich bin jetzt hier der Arsch, der hier sitzt und sagt, nee, das ist alles Mist. Die werden einfach vollkommen scheitern, aneinander geraten. Das wird alles von vorne losgehen. Und täglich grüßt das Murmeltier und sie werden sich wieder trennen. Und dann wieder dastehen, wo sie schon einmal standen.
Tja. Ich habe hier noch was. Deine Frage hat natürlich das Gespräch ein bisschen jetzt aus der Wucht gebracht. Ich hatte eigentlich noch so ein paar technische Sachen, die hier noch auf der Liste stehen. Die würde ich ganz gerne noch fix abfrühstücken, denn eins der großen Themen, über die man sprechen kann, wenn man das möchte, sind hier die ganzen vielen Effekte. Und ich möchte eigentlich auch ganz gerne drüber sprechen, weil es sind sehr viele Practical Effects und In-Camera Effects und die machen einfach nur Spaß. Die sprühen vor Kreativität, die machen wirklich ganz viel mit mir als Zuschauer. Und wenn man dann noch zusätzlich noch das Wissen hat, dass in der einen Szene, wo Jim Carrey zweimal ist, also mit sich selbst interagiert, dass er tatsächlich unter der gottverdammten Kamera schnell durchgerutscht ist, einen Hut abgenommen hat und wieder aufgesetzt hat und dann sozusagen die jeweilige andere Seite dann halt gespielt hat. Das ist einfach nur crazy. Das ist einfach nur krass. Und ich hätte das, weil ich den Film gesehen habe, habe ich nicht drüber nachgedacht, dass das jetzt im gleichen Moment ist und er sozusagen einfach nur ganz schnell die Seiten switcht. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Habe ich nicht dran gedacht. Und das spricht einfach nur für diese komplette Inszenierung und die ganzen Tricks. Es gibt ein bisschen CGI, wo die Menschen zum Beispiel verschwinden oder wo das Auto zum Beispiel hinter Kate Winslet runterkommt, da muss ihr dann noch ein Bein noch reinretuschiert werden, ein Fuß, weil das beim Bluescreen ein bisschen mit weggekommen ist. Aber ansonsten ist vieles practical, womit gerade diese Babyszene zum Beispiel, diese Kinderszene, nicht Baby, sondern Kinderszene, wo man mit Forced Perspective gearbeitet hat, also ähnlich wie bei Herr der Ringe, ne, wo die da in der Kutsche sitzen. Der gleiche Effekt wurde hier auch genutzt, wo im Vordergrund, im Hintergrund mit verschiedenen Miniaturarbeiten, Bauten und großen Bauten der Eindruck erweckt worden ist, das ist jetzt sozusagen eine kleine Figur im gleichen Raum und das hat echt Spaß gemacht. Also, weiß nicht, wie war das bei euch? Was ist euch da ganz besonders aufgefallen? Fred?
Aufgefallen erst hinterher. Also während des Schauens ist mir aufgefallen, dass der visuell toll ist, aber ich habe halt nicht den Blick drauf, dass ich die ganze Zeit an die Effekte denke, zumal der Film eben wirklich so aussieht, als wäre der so gedreht. Also man denkt nicht an CGI, weil ja auch kaum eins drin, kaum was drin ist. Das wirkt einfach total echt. Und dann hinterher durchs Beschäftigen ein bisschen mit, dann zu sehen, dass die zu lesen und zu hören, dass die tatsächlich auch alles so echt gemacht haben, mit geheimen Türen gearbeitet haben. Und ja, das ist einfach großartig, dass da so viel reingesteckt wurde, zu versuchen, das am Set so zu machen. Und die Schauspieler haben auch gesagt, dass es für die sehr schön war, dass eben das am Set entstanden ist und die immer wussten, was da passieren wird und das eben nicht so ist, ja, nachhinein fügen wir noch das ein, das ein, sondern die das am Set gebaut haben, wie im Theater quasi die Vision erschaffen haben. Ich glaube, das macht auch viel für das Feeling aus, dass die so gut agieren miteinander, schlüssig und die Chemie zwischen eigentlich allen Charakteren da so gut und stimmig ist.
Ja. Ich fand das einfach total organisch. Ich musste ganz, ganz wenig über Effekte und diese Dinge nachdenken, weil die so schön und so toll und eben organisch in diesen Film eingearbeitet sind, dass ich mich einfach auf die Geschichte und einfach wirklich auf diese Idee, diese Fantasie, das, was in seinem Kopf passiert, da konnte ich mich einfach komplett drauf konzentrieren und einlassen, weil mich da effektseitig nichts rausgezogen hat. Ganz im Gegenteil, es hat alles genau das unterstützt und mich einfach richtig schön irgendwie mitgenommen, mit durch die Geschichte, durch die Handlung und durch die Ideen dieser Geschichte mit durchgezogen. Und das finde ich ganz toll. Also das ist eine wirklich schöne handwerkliche Arbeit. Ist jetzt nichts, wo ich schreien würde, hey Mensch, das hätte jetzt irgendwie ganz, ganz viele Preise verdient. Das so ist das, glaube ich, alles gar nicht gemacht und gemeint. Es ist einfach wirklich tolles Handwerk, schön gemacht, schön gezeigt, gut umgesetzt und eben genau so, wie es diese Geschichte braucht.
Das ist wirklich fantastisch gelungen. Die Immersion hat funktioniert. Ich fand auch, kurz noch nachgereicht, weil du das vorhin auch erwähnt hattest, dieses Spotlight, was sozusagen immer auf ihn dann taucht irgendwann, wo alles ringsrum schwarz ist, wie als hättest du sozusagen auf der Kamera sozusagen einfach so eine Lampe eben halt mit so einem Spotlight da drauf. Das war auch so ein Ding, was ich ziemlich clever finde, hat einfach zu sagen, so, ey, wir schauen jetzt nochmal genau auf dich halt. Du stehst im Fokus, im Center. Das sind deine Vorstellungen, das ist in deinem Kopf. Und der findet so viele schöne visuelle Mittel. Und ja, ich finde auch übrigens tatsächlich, ich hatte die ganze Zeit überlegt, der Film hat so einen ganz speziellen Look irgendwie. Der fühlt sich irgendwie von der Haptigkeit irgendwie anders an als andere Filme aus der Zeit und habe ein bisschen nachgeschaut. Also es ist jetzt nicht so klassisch so Panavision und auf Kodak gedreht, sondern man merkt eben halt auf Arri-Kameras gedreht mit Arri Masterprimes und auf Fuji Eterna Film gedreht. Finde ich sehr spannend. Macht auch einen ganz anderen Look und vor allen Dingen mit den Farbprofilen, die verwendet haben. Also Tungsten oder Daylight hin und her geswitcht und das merkt man schon. Also da hat der Film dann auch teilweise auch einen sehr kühlen Look draußen am Strand. Das sieht fantastisch aus. Also bin da so, wenn ich so meine Befindlichkeiten habe mit meinem persönlichen Geschmäckle, am Ende trotzdem sehr befriedigt, was inhaltlich und visuell da abgeht. Also schön.
Es ist unglaublich spannend, an wie viele andere Filme ich denken musste, sowohl während des Guckens als jetzt auch im Nachhinein irgendwie in Vorbereitung auf diesen Podcast. Das habe ich sonst nicht, dass ich so krass irgendwie auf andere Filme gestoßen werde, wie jetzt hier zum Beispiel ein Inception oder ein Und täglich grüßt das Murmeltier. In dieser Hausszene mit dem Taschenlampenlicht, wie ich das nenne, mit diesem fokussierten Licht, musste ich sogar kurz an Blair Witch Project denken, ne? Also an so, ne, durch diese Handkamera, also oder Schulterkamera und eben durch dieses Licht an diesen Found-Footage-Stil und so. Also es gab da ganz, ganz viele unterschiedliche Punkte, wo ich dachte, hey, und da muss ich hier an diesen Film denken oder an Memento oder, ne, also es gibt da ganz viele. Finde ich spannend. Also, ne, das sind Punkte, wo man merkt, das ist in der Filmgeschichte, gibt's das immer wieder und ich glaube, einige Sachen kommen auch durch diesen Film.
Aber was ich cool finde, ist aber die visuelle, visuelle Anspielung auf Clockwork Orange, die finde ich ziemlich cool. Habt ihr die auch mitbekommen?
Nee.
Also jetzt gerade. Der liegt doch im Bett und hat doch dieses komische Gerät, dieses Device.
Ah, genau.
Ja. Und dann reißt er doch so ganz merkwürdig die Augen auf. So wie als würde er die Augen sich selber sozusagen so ein bisschen so aufreißen. Und das ist ja 1:1 die Einstellung von Clockwork Orange, wo er sozusagen immer die Augen getroffen bekommt und sich dann diese ganzen Filme anschaut. Und das ist sozusagen so ein bisschen weil da werden ja auch seine Erinnerungen ja dort mehr oder weniger überschrieben. Mhm. Und hier werden die Erinnerungen ja rausgenommen.
Ja.
Das fand ich tatsächlich sehr spannend, dass man sagt, hier habt das mal bitte noch im Hinterkopf, so eine visuelle Referenz. Ist mir
gar nicht aufgefallen.
Ja, nee, habe ich auch nicht dran gedacht.
Okay. Spannend. Wie sieht es denn eigentlich bei euch aus? Habt ihr noch irgendwas auf der Pfanne, irgendeinen Talking Point?
Ich bin, glaube ich, mit meinen Punkten soweit durch. Meine wichtigsten Dinge sind alle vorgekommen, alle untergebracht. Ich fühle mich ganz zufrieden. Fred, fühlst du dich zufrieden?
Ich bin definitiv zufrieden. Ich hätte noch einen Punkt, den ich kurz ansprechen wollte, aber ansonsten bin ich sehr zufrieden. Etwas, was mir jetzt erst, also was mir beim ersten, die letzten Mal nicht aufgefallen ist, erst als ich jetzt mal geschaut habe, sind die Männer- und Frauenrollen. Ich habe erstens das Gefühl, dass eigentlich durchweg alle Männer unsympathisch sind oder eben ganz schwierig, also wirklich schwierige Charaktere. Jim Carrey absolut mit wenig Selbstwertgefühl, eigentlich reagieren fast alle Männer nur und initiieren kaum etwas und haben alle große moralische Schwächen. Jim Carrey, der dann zum Beispiel Kate Winslet diesen Vorwurf macht, dass sie ja nur mit anderen schläft, um sich Freunde zu machen. Also solche Schwächen. Dann Tom Wilkinson, der eine Affäre hat und seine Frau betrügt. Mark Ruffalo, der mit Kate Winslet da am Bett des Patienten rummacht quasi und dann auch noch Tom Wilkinson oder die Frau, ich weiß nicht, ob er die Frau dazu zugeholt hat, Elijah Wood so und so mit seinem Creepy sich an die Ex von Jim Carrey ranschmeißen und dafür die alten Erinnerungen nutzen, während die beiden Frauen oder eigentlich auch die Frau von Tom Wilkinson, das sind die Charaktere, die initiieren, die Verantwortung übernehmen, die agieren und nicht nur reagieren. Und gerade, weil du es vorhin auch gesagt hatte, dann auch dieses, die Red Flags Verhalten von Kate Winslet am Anfang. Mhm. Ich habe mich gefragt, wenn die Rollen umgedreht, die Charaktere umgedreht wären und sie wäre der Mann gewesen, wäre das auch Red Flag Verhalten gewesen für den Mann? Dass man sich an eine Frau ranschmeißt, ein bisschen distanzlos ist, ein bisschen flirty und den anderen anspricht und ich meine, was hat sie denn gemacht? Sie hat eigentlich nur geflirtet und ist auf den Mann zugegangen.
Naja, also sie geht über seine Grenzen sehr offensiv und sehr direkt hinaus. Und das auch wenn er sie mal markiert und sich zurückzieht und auch mit Blicken und auch körperlich Abwehrreaktionen zeigt, geht sie dann nur noch immer einen Schritt weiter ran. Das finde ich schon ein Verhalten, das würdest du so nicht tun, Fred. Das ist die natürliche Grenze eines Menschen, ne, drüber gehen. Ich fand das sehr unangenehm, das so zu sehen.
Ja. Ja, also es war ging mir auch so, dass ich dachte so, das ist ja jetzt so, wie es nicht normalerweise nicht ist, aber nicht von der Realität ausgegangen, sondern wenn ich eine normale romantische Komödie sehen würde, also im Film jetzt, nicht in der Realität, wenn ich im Film mit dem männlichen Helden da mitgehe, der sich an eine Frau ranschmeißt, machen die nicht genau das, also im Film, dass sie über die Grenzen weggehen und an die Frau bedingungslos ranschmeißen?
Ich bin in diesem Genre nicht tief genug drin, um das sagen zu können. Jetzt die Filme, wo ich in das Thema Romcom einsteige und wo ich die Filme mag, ist das nicht so. Da ist das eher ein Miteinander und sich vorsichtig rantasten, den anderen aber auch lassen. Also ich finde das hier schon wirklich, ich habe das zum Basti gesagt, als wir in den Film reingegangen sind. Wir hatten da einen kurzen Dialog drüber. Ich hatte eine richtige Aversion gegen sie als Charakter, gegen sie als Figur, wo ich mehrfach meinte, boah, ich würde da sofort zumachen, wegrennen, die Frau wegschicken oder was auch immer. Aber die hätte bei mir da ganz, ganz tiefes Abwehrverhalten geschürt, so mit dem, wie sie auf ihn zugeht. Und also das, ja, Ich würde das deshalb gar nicht so unterschreiben mit dem, hier sind das explizit die Männer. Ich finde zum Beispiel den Doktor eigentlich erstmal überhaupt nicht unsympathisch. Ja klar, der hat eine Affäre, aber das macht ja für mich erstmal keinen Menschen per se unsympathisch. Jeder Mensch hat Fehler, ne? Aber ich finde ihn als Typen erstmal grundsätzlich erstmal sympathisch. Und auch wie er sich dann seiner Angestellten gegenüber verhält. Er steigt da ja nicht direkt drauf ein und ist nicht direkt zuträglich, sondern versucht eher das abzublocken und so. Und man weiß jetzt nicht, wie es beim ersten Mal passiert ist. Ne? Also es,
aber da muss ich mal ganz kurz eingrätschen. Die hatten eine Affäre, dann löscht er auf ihren Wunsch das Gedächtnis und dann arbeitet sie immer noch dort. Also wir können uns gerne über
moralisch-ethisches
Verhalten unterhalten, aber das ist wirklich echt auch creepy. Also, nee, also da, ja, das sehe ich leider nicht so.
Nee, ich finde das Gedanken auslöschen generell vollkommen creepy. Also, das ist jetzt wirklich in jedem hier angewendet.
Ja.
Das ist, die Charaktere sind ja, bis außer Elijah Wood, sind die nicht vordergründig, also nicht so mitten ins Gesicht unmoralisch, sondern das ist ja erst ein Gedanke, der mir auch jetzt erst gekommen ist. Wir haben uns immer überlegt, alle machen da irgendwie ganz komische Sachen und nur wie du auch gesagt hast, Kirsten Dunst halt, die agiert als moralische und integre Person und halt Kate Winslet hat zwar diese Distanzlosigkeit, ist aber trotzdem halt habe ich das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt überlegen würde, ein Mann würde es machen, würde man ihn das nicht so übel nehmen. Und sie ist halt diejenige, die einfach das tut, was sie denkt, agiert halt in dem Film. Also während ich das Gefühl hatte, alle Männer reagieren nur in dem Film.
Obwohl, da selbst hast du einen guten Punkt getroffen, find ich.
Obwohl selbst Kirsten Dunst in dieser Situation den verheirateten Chef so offensiv und direkt zu küssen und anzugehen, ist jetzt auch nicht unbedingt ganz sauber und astrein, ne? Also wenn es um die Moral geht. Nicht.
Ja.
Es ist auch ein schwieriges Verhalten, es ist auch grenzüberschreitend, das ist auch nicht in Ordnung. Also so gesehen gibt es hier eigentlich in diesem ganzen Film einfach erstmal
moralisch ist
niemanden. Kein, ja. Nee, gar nicht.
Aber sie, aber bei ihr ist jetzt nicht so ein bösartiger Vorsatz drin. Ne? In dem Fall muss man auch sagen, also man kann schon sagen, dass es auch dem Drehbuch geschuldet ist. Die Figur muss das jetzt sozusagen halt auch tun. Ich finde es aber schön, wie es im Film halt auch weg erklärt ist, dass sie die ganze Zeit immer so ein Gefühl hat. Und er wiederum an seiner Reaktion sehen wir eben halt auch, da ist schon mehr, bevor die Situation aufgelöst wird. Also das sind so kleine Details dann, die da Kniffe machen muss, um das Prinzip zu erklären. Und das muss ich wirklich sagen, da würde ich schon Kirsten Dunst da an der Stelle ausnehmen, weil es ist auch nicht moralisch böswillig, fragwürdig oder so. Es ist aber der Kuss an sich selber wiederum Übergriffe, stellen dir vor, es wäre ein Mann, der jetzt einfach eine Frau küssen würde.
Also das ist definitiv übergriffig, ja. Das geht ganz klar über eine Grenze drüber und also da macht sie auf jeden Fall die Schippe zu viel, die nicht gut ist.
Ja, spannend, aber tatsächlich, ich musste mich sehr oft erinnern, nämlich an den Film, den wir gesprochen haben, Fred, Die Indianer von Cleveland, Major League, wo Tom Berenger einfach nur der creepigste Ex-Freund der Filmgeschichte war und ist und Dinge einfach nur tut, das so, meine Güte, und das stellt keiner in Frage, weder im Film noch irgendwie sonst irgendwo habe ich jemand darüber schreiben sehen, dass das total creepy ist und deswegen, ja, da musste ich sehr oft dran denken, dass es hier einfach mal so in reverse ist und dass man das sozusagen als männlich gelesener Zuschauer dann doch, dass es einem dann doch endlich mal auffällt, oh, hier gab es eine kleine Übertretung, Red Flags und das ist spannend, das ist schön und das ist von 2004, muss man auch mal sagen, schon wieder 20 Jahre alt und doch seiner Zeit weit voraus.
Definitiv, das würde ich auch so unterschreiben.
Ich nehme jetzt auch raus, dass wir, glaube ich, soweit alle Gesprächspunkte haben. So ein schöner Punkt, wo wir aufhören können. Ja. Oder gibt es noch irgendwas, was ihr noch ergänzen wollt?
Nö.
Wunderbar. Sehr schön. Ich fand's, ich mach mal ein kurzes Fazit. Ich fand's eine sehr schöne Filmempfehlung. Es passt tatsächlich auch so ein bisschen so in dein Muster rein, Fred. Also die letzten Filme haben irgendwie so einen ähnlichen Drall. Ich bin mal gespannt, was da als nächstes kommt. Hatte sehr viel Spaß. Hat mich auch wirklich sehr gefreut, hier auch nochmal Jim Carrey wirklich in einer ernsten Rolle zu sehen. Ich sehe ihn wirklich sehr gerne und vor allem auch in ernsten Rollen. Das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Ich mag den Menschen sehr und es entschädigt mich auch für diese ganzen klamaukigen Klamotten, die ich mit ihm sehen musste in der Jugend, weil ich hatte keinen Spaß an Ace Ventura und ich hatte keinen Spaß an Dumm und Dümmer. Und ich habe die Filme gesehen. Es war alles nicht meins, aber hier kann er zeigen, was er drauf hat. Und ich habe sehr viel übrig für ihn, auch für Kirsten Dunst und für Kate Winslet, die ich sehr gerne sehe. Und der Stelle auch nochmal Empfehlung für alle, die ihn noch nicht gesehen haben: Heavenly Creatures von Peter Jackson. Ja. Ist ein ganz fantastischer Film. Und sie spielt wirklich sehr, sehr gut. Immer, ich nehme ihr immer alles ab und auch insgesamt toll gecastet. Schöne Idee, kreativ umgesetzt, schöne Empfehlung und ich werde mir sehr wahrscheinlich zeitnah dann mal in eine Blu-ray oder wenn es irgendwann bei uns den Film nochmal in einer Wiederveröffentlichung gibt, einfach nochmal zulegen. Der kommt in die Sammlung. Ganz fantastisch.
Ja, mein Fazit fällt auch relativ kurz aus. Ich bin sehr dankbar, Fred, für diese Empfehlung und dankbar, dass wir den geguckt haben. Weil ganz ehrlich, ich hatte den nie auf dem Schirm, ich hatte nie davon gehört, nie davon gelesen, ich hätte niemals so geguckt. Und ich fand den sehr gut. Der hat mir Spaß gemacht, der hat mich emotional abgeholt, der hat mich sehr zum Nachdenken angeregt und der wird mich auch noch eine Weile beschäftigen. Mochte ich. Ich mochte sehr, was hier getan wird. Ich mochte die Themen sehr und ich finde das einfach auch schön, wenn ein Film so grübeln lässt und irgendwie was hinterlässt, mit dem man dann im Nachhinein noch einiges zu tun hat und beschäftigt ist. Und ja, das macht der Film alles wirklich richtig gut. Dementsprechend schön, schönes Ding. Fred, mach den Deckel zu.
Ja, aber gern doch. Also genau das war mir ein Anliegen, was ihr gesagt habt. Inhaltlich geht es mir genauso und deswegen mag ich den Film auch sehr. Und ich glaube, das ist einer der wenigen Filme, die ich noch öfter mal sehen werde. Und weil ihr den nicht kanntet und viele Leute den nicht kennen, habe ich schon gesagt, war mir das schon länger ein Anliegen, dass wir diesen Film mal hier besprechen. Und hatte gehofft, dass ihr ähnlich besprechenswert diesen Film im Nachhinein finden werdet. Und das ist mir offensichtlich geglückt und ich werde jetzt grinsend meinen letzten Ferientag weiter beschreiten.
Das klingt sehr gut. Und da wünsche ich dir ganz
sehr
viel
schönes
Spaß
Gespräch
bei.
Mit euch. Ja.
Wunderbar. Sehr schön. Dann bedanke ich mich bei euch für dieses runde, schöne Gespräch und bedanke mich auch für euch da draußen, die ihr so lange zugehört habt. Ich denke dran, ihr wisst, was zu tun ist. Die ein oder andere Bewertung, Fragen, Anregungen, Wünsche, lasst uns einfach zukommen. Ihr findet uns auf den gewohnten Kanälen. Bis dahin wünsche ich aber euch allen eine schöne Zeit. Bleibt gesund und bis ganz bald. Ahoi.
Ciao, ciao.
Adios.